ihr Leichtmatrosen! Alle Mann an Bord!
Thorsten, ich hab's wirklich getan.
Ja, was hast du? Ja, wie, was getan? Wo, wie, wann, was? Was hast du denn gemacht?
Ich bin jetzt nach 20 Jahren treuer Verbundenheit wirklich fremdgegangen.
Du bist ja ein Schlimmer.
Ich hab's letzte Woche wirklich getan. Okay. Ich war an Bord eines MSC-Schiffes.
Tatsächlich, bist du AIDA fremdgegangen. Ja, das haben wir ja dann quasi sogar gemeinsam, wir beiden schweren Nöter.
Ja, also, ja, oh, aber das Stimme, also das ist schlimm. Ich habe kein schlechtes Gewissen dabei.
Ich auch nicht. Also das ist was, das kann man durchaus also, mal tun.
Das ist die Frage, muss ich mir Sorgen machen? Nein. Oder
nee. Aber um drauf zurückzukommen, wie war es denn?
Also es ist ja immer so, ne? Du hast überall Licht und Schatten und es ist, glaube ich, nirgendwo perfekt. Aber ich habe mehr Licht gesehen, als ich vorher erwartet hätte.
Ihr hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot, dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten.
Ja, Thorsten, also ich meine, ich habe ja eben schon gesagt, was ich letzte Woche gemacht habe. Und jetzt nehme ich dich heute einfach mal mit in dem Boot auf eine gemeinsame Reise auf der MSC Euribia, die wir ja beide gemacht haben, wenn auch getrennt voneinander.
Genau. Also wir waren ja beide jetzt auf so einer Cruise Night, wie die MSC-Flotte ja ihre Werbeveranstaltung für die Touristiker nennt. Und ich freue mich total auf diese Folge, weil endlich können wir mal über was reden, was wir beide gemeinsam, also wenn es auch nicht zeitlich gleich war, aber wir waren jetzt beide auf dem gleichen Schiff und haben quasi die gleiche Erfahrung dort gemacht. Und ich bin total gespannt, was du so zu berichten hast, ob sich das mit meinen Erfahrungen so deckt. Und was natürlich auch ist, das wissen unsere Cruisies da draußen ja noch gar nicht, es gibt ja noch eine unveröffentlichte geheime Folge von meiner Cruise Night. Die haben wir immer noch genau. So im Petto, wenn wir mal gar nichts hätten, dass wir mal noch doch eine Folge noch einschieben könnten. Aber ich hoffe, dass sich das heute quasi erübrigt, wenn wir unsere gemeinsamen Erfahrungen hier zusammentragen.
Ja, wobei die haben wir ja schon vor einiger Zeit aufgenommen und ich wüsste gar nicht mehr so genau, worüber wir gesprochen haben. Also von daher, vielleicht schicken wir sie trotzdem mal irgendwann noch raus und packen sie live. Aber nee, am Ende können wir, glaube ich, heute wirklich über gemeinsame Erlebnisse sprechen und beide auch so ein bisschen, und ich glaube, das ist einfach, ergibt sich zwangsläufig, so ein bisschen den Vergleich ziehen. Ich vielleicht sicherlich mehr Richtung AIDA, du aufgrund deiner Erfahrung sicherlich mehr in Richtung mein Schiff. Ja. Aber am Ende werden wir beide, auch wenn ein Vergleich immer schwierig ist, finde ich, weil es ist halt einfach nicht das Gleiche am Ende. Aber den werden wir sicherlich ziehen. Einen wichtigen Hinweis, finde ich, sollten wir geben, weil du hast richtigerweise eben auch gesagt, dass es eine Werbeveranstaltung von MSC für Touristiker wird. Ich glaube aber, wir sollten trotzdem darauf hinweisen, dass was wir heute machen, keine bezahlte Werbung ist für MSC, sondern wir geben unseren Eindruck wieder. Und auch wenn uns die Reise bezahlt worden ist, ich hoffe, das dürfen wir sagen, ich glaube eben schon.
Ich sag gleich noch was dazu.
und auch wenn wir quasi da eingeladen worden sind, ich glaube, wir haben da schon einen sehr, sehr objektiven Blick drauf und werden es jetzt nicht zu einer reinen MSC-Werbeveranstaltung werden
lassen. Nein, das machen wir auf keinen Fall. Also ich würde es gerade mal kurz für die Leute draußen ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Also das nennt sich so im Fachjargon Femtrip und MSC ist jetzt eine von den Reedereien, die legen sehr viel Wert auf den Vertrieb. Und das Credo ist, was du selbst erlebt hast, was man selbst erlebt hat, kann man sehr viel besser beschreiben. Und davon lebt natürlich dann auch der MSC-Vertrieb. Wenn du mich jetzt fragst, oder wenn man dich jetzt vorher gefragt hätte als Beispiel, wie ist es denn auf dem MSC, dann kannst du sagen, ja, okay, jetzt habe ich mir viel angelesen oder hier im Prospekt steht das und das. Aber wenn du auf dem Schiff warst und den Einschiffungsvorgang mitgemacht hast, wenn du auf den Kabinen warst, wenn du weißt, wie das Essen funktioniert und so weiter, kannst du doch ganz anders drüber reden, als wie wenn du das noch nie mitgemacht hast.
Ja, und absolut. Zumal das, was man vorher irgendwo liest, ja auch nicht immer objektiv ist, sondern das sind die subjektiven Meinungen vielleicht von Einzelnen. Und ich glaube, wir wissen alle, die sich in irgendwelchen Foren quasi beschweren, also die Anzahl der Beschwerden ist immer höher als die Anzahl des Lobs, weil die was gut finden, die schreiben es selten, sondern die was zu meckern haben, die sind meistens ein bisschen lauter als der Rest.
Genau.
Und das Meckern meine ich gar nicht so negativ, sondern die ihre Kritik äußern wollen. So sollte ich es vielleicht sachlicher
formulieren. Ja, und die nochmal auf diese Cruise Nights zurückzukommen. MSC nutzt natürlich dann so Slots, wo relativ wenig Buchungen sind, wenn das Schiff relativ leer ist, und lädt dann Touristiker ein, sich da anzumelden. Die müssen dann nur ihre Anfahrt bezahlen und dürfen dann 2 Tage, also es dürfen nicht die volle Woche auf dem Schiff sein, sondern meistens sind es 2 oder 3 Tage. Eine Übernachtung, man fährt also entweder in Hamburg los und fährt dann quasi nur einen Seetag und ist am nächsten Tag da, oder man hat einen Zwischenstopp noch mit einem Tag länger, das hat es auch schon gegeben, unterschiedlich. Und man hat dann im Prinzip die gleiche Experience wie jemand, der diese Reise normal mitgemacht hat. Ja, haben die anderen Reedereien also, in der Form so stark nicht. Die haben auch Famtrips und Schiffsbesichtigungen für die Touristiker. Aber in dieser Form, wie MSC das macht, dass sie quasi da versuchen, so viele Leute aufs Schiff zu kriegen wie möglich, das machen die wenigsten. Man muss noch dazu sagen, Entschuldigung, ich darf es gleich weiterreden, man muss tatsächlich auch noch dazu sagen, auch während dieses Programms wird man jetzt nicht besonders behandelt. Also man hat da tatsächlich die Experience, wie jemand auf dem Schiff ist. Klar, es gibt eine kurze Veranstaltung. Es gibt eine kurze Veranstaltung, wo MSC sich noch vorstellt, wo die Flotte vorgestellt wird, wo man ein bisschen gesagt kriegt, wo liegen denn unsere Stärken, wo liegen unsere Schwächen. Da reden die auch sehr, sehr offen und ehrlich drüber, muss man auch tatsächlich sagen. Und es ist jetzt aber nicht so, dass man sagt, ah, ihr müsst jetzt Werbung für uns machen, sondern die geben sich einfach Mühe, ganz ehrlich, ja, ihr Produkt zu präsentieren, dass man weiß, über was man redet. Und das finde ich eigentlich ganz cool daran.
Und da bin ich auch schon bei einem ganz wichtigen Punkt. Ich finde das nämlich sehr gut, dass MSC genau das macht. Denn wie du schon gesagt hast, hätte man mich vor dieser Erfahrung gefragt, ja, wie ist es denn an Bord? Ich hätte erstmal kurz überlegen müssen und hätte halt immer sagen können, kann ich jetzt so nicht sagen, weil ich war selbst noch nicht an Bord. Jetzt kann ich es beurteilen, wenn auch nur von einer kurzen Reise. Aber ich glaube, das ist ein Eindruck, der bei den grundlegenden Sachen durchaus sicherlich vergleichbar ist mit den anderen Reisen oder Schiffen. Mhm. Und hätte ich nicht diese 20 Jahre AIDA-Erfahrung, hätte ich mir extrem schwer, auch das Erleben AIDA zu erklären. Mhm. Und da hilft mir natürlich meine persönliche Erfahrung. Aber ja, ich finde das schwierig. Und ich meine, ich habe das ja auch an den Fragen teilweise der Kolleginnen und Kollegen an Bord gemerkt, die jetzt vielleicht aus einem klassischen Reisebüro, die nicht nur mit Kreuzfahrten zu tun haben, sondern wirklich das gesamte Programm anbieten. Die haben natürlich im Zweifelsfall dieses Detailwissen, das jemand hat, der schon mal an Bord war oder der vielleicht sogar regelmäßiger an Bord ist, einfach nicht. Und von daher ist so eine Erfahrung, die man machen kann, definitiv extrem wertvoll und das finde ich an sich eigentlich schon einen positiven, bemerkenswerten Punkt, auch der jetzt vielleicht den Gästen nicht direkt zugute kommt, aber indirekt schon, indem sie eben beim Reisebüro ihres Vertrauens eine gute Beratung kriegen.
Und ich meine, es hat mal jemand gesagt zu mir, also ich habe ja früher sehr, sehr gern mal ein Weinchen getrunken und ein Sommelier hat mir mal gesagt, es gibt für jeden Menschen und für jeden Gaumen den richtigen Wein, man muss ihn nur finden und das kann man auf die Schiffe übertragen. Es gibt für jeden Reisenden die richtige Flotte, aber man muss sie finden. Definitiv ist AIDA nicht was für jeden, genauso wenig wie TUI und auch MSC spielt da rein. Auch die wollen ihre Nische haben, wo sie sich ein bisschen alleine stellen, wo sie so für sich haben und auch da gibt's Leute, die passen besser zu MSC und es gibt Leute, die passen besser zu AIDA.
Wo haben wir jetzt nicht schon zum Fazit?
Nein, das ist kein Fazit, definitiv nicht.
Das ist jetzt, aber das ist ein wichtiger Punkt, den wir, glaube ich, am Ende wirklich noch mal ein bisschen beleuchten sollen. Und ich habe mir da auch meine Meinung zu gebildet. Vielleicht noch nicht abschließend, aber zumindest mal in der Tendenz. Ja. Ne? Aber da kommen wir dann ganz am Ende dazu. Aber kurz zu meiner Route. Ich weiß nicht mehr, wie es bei dir losging. Also die Fahrt ging in Seebrügge los, Belgien, und hatte dann 2 Seetage und endete dann in Kiel. Das war sozusagen die Transreise von der Metropolentour zu den Norwegen-Routen, die jetzt im Sommer stattfinden, wenn man das so möchte. Und ja, im Prinzip war der Puls in Belgien schon ein bisschen höher, aber da konnte MSC nichts für, sondern unser ICE, den wir die meisten genommen haben, die da angereist sind, hat ungefähr so 100, 200 Meter vor Brüssel den Geist aufgegeben. Er war stromlos. Und ja, die Evakuierung des Zuges wollten die örtlichen Behörden nicht, weil da hätten sie den ganzen Bahnhof sperren müssen. Abschlepplok hätte irgendwie lange gedauert. Und ja, nach gefühlt 2 Stunden, wahrscheinlich waren es nur 1 oder 1,5, aber es war trotzdem relativ lange, hat dann der Zug trotzdem mit langsamer Fahrt, wie man in der Schifffahrt sagen würde, wieder Fahrt aufnehmen können. Und wir kamen vielleicht dann doch noch in Brüssel an, aber hat natürlich dann die weitere Reise extrem verzögert, sodass wir relativ spät erst gegen 16 Uhr in Seebrügge waren. Mhm. Und dann aber auch beim Check-in nochmal warten mussten. Also das war vom ersten Eindruck erstmal so, da war ein Kollege, der sozusagen die Pässe gecheckt hat. Und das hat dann zu einer langen Schlange geführt. Ich habe mir aber sagen lassen, das lag an der Sondersituation, denn es haben in der Tat einige Gäste am vorherigen Hafen in Southampton den Zustieg verpasst und mussten dann nach Seebrügge nachreisen. Und natürlich war dann das Aufkommen an Gästen etwas höher, als ursprünglich geplant war. Ja. Also ansonsten läuft es wohl relativ rund. Das haben ja auch die anderen Mitreisenden bestätigt. Also das war jetzt Sondersituation, aber ja.
Ja, dazu haben wir ja schon mal erwähnt, man muss ja vielleicht wissen dazu, bei MSC, gerade bei den Europarouten und so weiter, kannst du ja in jedem Hafen zusteigen.
Ja. Genau, da sage ich aber nachher noch was zu. Okay. Jetzt habe ich einen Punkt übersprungen, und zwar eigentlich vor der Reise. Vor dem Check-in geht's ja schon los. Das ist ja bei allen Reedereien so. Man muss sein Schiffsmanifest ausfüllen. Da haben wir auch ja schon mal in der Folge drüber gesprochen. Ja. Wen es interessiert, ich glaube, es hieß Kreuzfahrt für Einsteiger oder irgendwas in der Richtung. Also wir haben vor einigen Folgen, ich glaube, es waren sogar 2 Folgen, die wir gemacht haben daraus.
Drei.
Ja. Oh, okay. Okay, also wer da ein bisschen mehr wissen möchte, einfach mal bei dem Podcast-Anbieter seines Vertrauens kurz mal nachgucken, wie die alten Folgen hießen. Also gut, kurz und knapp. Also jeder macht ja heute digital heute schon irgendwas. Es gibt die Apps der Reedereien, und so hat natürlich auch MSC seine App, die MSC Me-App. Und was ich sehr angenehm fand, denn diese ganze Dateneingabe vom Reisepass finde ich immer sehr mühsam. Man konnte dort mit der App sozusagen seinen Reisepass abscannen und die Daten wurden übernommen. Das hat super gut funktioniert. Was leider weniger gut funktioniert, war die Eingabe der Kreditkartendaten. Die wurde irgendwie mit einem Fehler abgelehnt.
Auch bei dir,
ich habe in manchen Foren drüber gelesen, und ich bin nicht der Einzige, bei dem es Schwierigkeiten gab, aber das war jetzt auch nicht dramatisch, denn man kann die Karte ja an Bord sofort nachregistrieren und das geht auch an so Terminals. Also das war jetzt nicht schlimm und war auch nicht wichtig für das Ganze. Aber das mit dem Reisepass abscannen fand ich super, weil das spart einem die ganze Dateneingabe. Okay. Insgesamt fand ich die App relativ aufgeräumt, auch wenn man Sachen buchen möchte. Also ich habe mir zum Beispiel den Spa-Bereich gebucht. Das ging mit irgendwie 2, ich wollte gerade sagen, Mausklicks. An der App ist es ja eher der Finger.
Da habe ich nachher dann auch gleich Fragen, halt mal im Hinterkopf,
ja. Ja, und ich habe dann, als ich das Skript vorbereitet habe, überlegt, okay, wie ist denn das bei AIDA? Weil ich habe, muss ich gestehen, bei AIDA die App für die Buchung oder für die Dinge im Vorfeld nie benutzt. Ich habe es immer im Rechner gemacht und habe dann direkt mal die App aufgemacht und geguckt, okay, wie funktioniert denn das bei AIDA? Die machen es insofern relativ, das heißt uncharmant, wenn du sozusagen auf die relevanten Punkte klickst, geht halt der Webbrowser auf und du kriegst die MyAIDA Webseite in der Mobilversion angezeigt, außerhalb der App. Ja, kann man so machen, ist halt irgendwie nicht so nahtlos. Fand ich jetzt ein bisschen charmanter an der Stelle. Und bei AIDA, muss ich gestehen, verwirrt mich manchmal auch. Du hast ja, ich glaube, 2 oder 3 verschiedene Arten, dich einloggen zu können. Über die Buchungsnummer und deinen Namen, über den AIDA-Club-Login, dann brauchst du teilweise noch die PIN. Also das fand ich da ein bisschen, es gab einen Login, der hat funktioniert, das fand ich gut. Also das war echt gut. Und jetzt greife ich so ein bisschen auch vor, was an Bord war. Man konnte dann an Bord, wenn man die Bordkarte, die man nicht beim Check-in erhält, sondern die hängt an der Tür.
Ah, inzwischen, ja.
Interessant. Ja, ah, okay. Also ich weiß nicht, wie es sonst
also, war. Also im Oktober letztes Jahr war tatsächlich beim Check-in, haben sie sie rausgesucht, hat man sie direkt bekommen.
Nein, es war in einem klar versiegelten Umschlag. Also beim Check-in wurde wirklich nur noch die Passdaten überprüft, ob das, was man eingetragen hat, auch korrekt ist. Und hing an der Tür und dann konnte man sozusagen mit der App den Barcode auf der Cruise-Card, so heißt die Bordkarte bei MSC, abscannen und schon war die App sozusagen für den Einsatz an Bord vorbereitet. Internet ging sofort, also einfach abscannen des Barcodes fand ich super. Ich musste nichts eingeben, kein Passwort, gar nichts. Fand ich richtig.
Also das mit der Bordkarte, müssen wir eruieren irgendwie, ob sie das mit den Bordkarten an der Tür jetzt schon immer machen oder ob, ich habe jemanden, den kann ich das mal fragen, oder ob sie es von TUI Cruises abgeschaut haben, weil die machen das seit mindestens 5 Jahren so. Hat man tatsächlich also ein Dokument, wo man sich als mit einem Schiffspass, wo man sich mit dem Barcode einloggt, mit dem betritt man das Schiff und wenn man dann an seine Kabine kommt, hängen da in einem Umschlag die Bordkarten.
Ganz genau. Also im Vorfeld hat man sozusagen einen Ausdruck gehabt, sozusagen das Check-in-Formular, da war auch schon ein Barcode drauf und der wurde dann genutzt, um sozusagen beim Aufstieg auf das Schiff überhaupt reinzukommen. Und dann fand man eben an der Kabinentür in einem versiegelten Umschlag eben seine Bordkarte. Ich habe auf der Fahrt von Brüssel nach Blankenberge, dem Bahnhof, um nach Zeebrügge zu kommen, auch zwei charmante Mitreisende, also mit Cruise Night Teilnehmende kennengelernt. Und wir haben uns auch ein bisschen darüber unterhalten im Nachgang. Also sie kannte das von ihren vorherigen Reisen auch schon so. Also ist es zumindest nicht unüblich, dass MSC das macht mit der Karte an der Tür. Aber ja, wie lange sie es schon machen?
Ich habe es jetzt zweimal anders erlebt. Von dem her weiß ich nicht, ob es durchgängig ist. Also tatsächlich.
Vielleicht hängt es auch vom Schiff ab.
Ich war doch auch auf der Euribia.
Aber gut, das ist also. Aber am Ende ist es ja auch egal, ob ich die Karte am Check-in bekomme oder an der Tür. Wahrscheinlich spart man am Check-in irgendwie 2 Sekunden, die Karten rauszusuchen. Macht das Ganze jetzt nicht viel schneller oder viel langsamer. Von daher, ist das nicht groß relevant. Aber alles in allem
sehr problemlos und seamless. Ja, das stimmt.
Ja, und für dieses Bahnchaos, da kann jetzt MSC nur wirklich nichts. Aber das war insofern okay, dass von Brüssel jede Stunde der Anschlusszug kam, also von daher kein Problem.
Ja.
Ja, was ist mir bei der Vorbereitung dieser Folge passiert? Ich musste schmunzeln, denn eine Kundin von mir hat bei Facebook einen Bericht gepostet und die ist immer sehr fleißig am Reisebericht posten. Bisher eben auch mit der Ida und auch sie hat sozusagen dieses Fremdgefühl gehabt, als sie an Bord ging und hat auch einen Reisebericht ihrer MSC-Reise, wenn auch nicht mit der Euribia, sondern einem anderen Schiff gepostet. Und bei ganz vielen Punkten, die sie beschrieben hat, habe ich mich wirklich wiederentdeckt. Und auf die komme ich nachher auch. Also dieses Gefühl, das sie beschrieben hat, kann ich 100% nachvollziehen. Und das ist gar nicht negativ oder auch nicht, sondern das ist wirklich neutral. Aber es war halt wirklich scheinbar so ein, wenn du ein langjähriger AIDA-Fahrer bist, dann gibt's gewisse Dinge, die dir scheinbar irgendwo sofort auffallen. Mhm. Aber zurück zum Schiff, MSC Euribia, also an Bord gegangen und direkt dieses Gefühl gehabt, okay, hier ist alles ein bisschen klassischer, eleganter.
Das stimmt, ja.
Vielleicht weniger verspielt. Ja, also es macht sofort einen ganz anderen Eindruck. Ne? Also es gibt ja dieses große Atrium, was natürlich auch so ein klassischen Kreuzfahrtschiff mit so einer Treppe, die jetzt bei der Euribia so Swarovski-Kristalle in den Treppenstufen drin
hat. Nicht nur bei der Euribia, das haben sie ja alle. Die Swarovski-Treppe ist obligatorisch. Kein MSC-Schiff ohne Swarovski.
Also das macht natürlich schon einen großen Unterschied aus, ne? Also das ist halt was anderes, wenn du halt wirklich so ein Atrium hast, wo du in der gewissen Höhe auch mal so ein bisschen ein Raumgefühl hast und einfach alles sehr, sehr klassisch und elegant wirkt. Also das fand ich, hatte wirklich was von so einem klassischen Kreuzfahrtschiff, fand ich gut. Was mir natürlich auch aufgefallen ist, ich meine, das Schiff, die Euribia ist jetzt von der Größe her schon durchaus vergleichbar mit einer AIDA Cosma oder mit einer AIDA Nova, also personenzahlsmäßig oder auch wirklich schiffsgrößenmäßig. Und jetzt bin ich auf der Nova wirklich schon 3-4 Mal gewesen und immer wieder muss ich echt noch überlegen, wo finde ich denn das Restaurant, wo finde ich denn das Restaurant, wo muss ich da hin, also welches Deck, ne? Also das ist jetzt ein Bug oder Heck, weiß ich natürlich, aber welches Deck ist manchmal schon schwierig. Und das ist mir bei der Euribia viel leichter gefallen, weil zum Beispiel, wenn ich bei den Restaurants mal bleibe, du hast die Hauptrestaurants, sind alle auf einem Deck, eine kleine Ausnahme, das ist ein Deck tiefer, aber alle auf einem Deck, an relativ derselben Stelle, alle beieinander. Ja. Du hast die Spezialitätenrestaurants alle an derselben Stelle in einer Promenade entlang. Und du hast das Buffet-Restaurant, ein Buffet-Restaurant an einem Deck. So. Also das heißt, die Orientierung an Bord fand ich, wo die Schiffsgröße vergleichbar ist, viel, viel strukturierter, und es hat mir einfach, ist viel mehr leichter, die Dinge, die Orte wiederzufinden. Und das schon bereits am ersten
Tag. In der Tat ist es tatsächlich so, würde ich unterschreiben. Und tatsächlich habe ich mich oft auch an TUI Cruises erinnert gefühlt, an die TUI Cruises Schiffe, die so ähnlich strukturiert sind wie die Euribia. Also die haben sehr viel ähnliche Punkte. Also ob das jetzt das große Pooldeck ist oder auch dass die, wo die Restaurants liegen und so weiter. Also ich habe mich auch als alter TUI Cruises Fahrer sehr schnell zurechtgefunden auf der Euribia oder auf der Maravilla, wo ich auch schon war, auf der Virtuosa, wo ich schon war. Und quasi, man kennt das Schiff relativ schnell. Also
ja.
Das Einzige, was einen vielleicht das verwirrt, sind die zwei großen Gänge. Ja, also die TUI Cruises Schiffe haben ja einen großen Mittelgang, wo man rechts und links dann die Kabinen hat. Und oder beziehungsweise man hat Backbord und Steuerbord, ja, und da sind es halt dann vier Gänge, glaube ich. Also die haben so diesen Doppelgang.
Also ja. das war sich auch
das war ein bisschen verwirrend, aber ansonsten.
Das hat mich in der ersten Stunde war ich ein bisschen verwirrt, weil in der Tat, es gab mehr als zwei Kabinengänge. Ja. Da dachte ich mir, ja, wie kann das denn sein? Du hast Balkonkabinen, Backbord, Steuerbord und dann gegenüber jeweils eine Innenkabine. Nein, es gibt Bereiche im Schiff, die sind relativ weit vorne. Da gibt es nochmal eine dritte Reihe Innenkabine sozusagen, die natürlich dann auch wieder einen extra Gang mit sich bringt, wo ich das mich schon gefragt habe, oder wo wir uns alle gefragt haben, ist das Schiff so viel breiter als die anderen? Aber es wirkte eigentlich insgesamt nicht so viel breiter. Also irgendwo ist Platz gefunden worden für noch eine dritte Reihe Innenkabinen, was eben zu manchmal parallelen Gängen führt, das dann ein bisschen verwirrend ist. Nur wenn man eine Balkonkabine hat, dann ist das natürlich nicht mehr relevant, weil dann hat man seine beiden Gänge
also raus. Verwirrend ist in dem Fall, wenn halt du hast zum Beispiel auf einem TUI-Cruise-Schiff hast halt den Mittelgang, wo dann rechts und links zweimal drei Fahrstühle sind, und da hat man halt 12 Fahrstühle, also einmal, da hat man dann zwei Gänge und da weiß man dann auch, bin ich jetzt im rechten, bin ich im linken. Das war etwas verwirrend, aber im Großen und Ganzen super strukturiert, die Schiffe, das finde ich schon.
Ja, Fahrstuhl finde ich ein total tolles Stichwort, das ist mir halt bei anderen Schiffen oder bei der Kussmundflotte, da kommt es dann schon manchmal zum Stau vor dem Fahrstuhl. Das kann morgens beim Weg von Bord zu den Ausflügen sein. Das kann am Ausschiffungstag, am Einschiffungstag. Es gibt genug Gelegenheiten, wo es Stau vor den Aufzügen gibt, weil wer kennt das nicht? Jemand möchte eigentlich nach unten. Der Aufzug nach unten ist immer voll. Also drückt man irgendwann den Knopf nach oben und sagt sich, komm, ich steig ein, egal was da jetzt drin ist, und fahre halt erstmal nach oben, dann wieder nach unten. Und das belegt halt natürlich dann die Aufzüge und dann führt es halt zu einem riesen Chaos. Und das ist ja hier insofern anders oder viel, viel aus meiner Sicht besser geregelt. Man drückt außen vor den Aufzügen ja die Taste für das
Deck, auf das man da wählt man
und kriegt dann einen Aufzug zugewiesen, der dann auch hinfährt auf dieses Deck. Und das hat aus meiner Sicht dazu geführt, ich habe vor den Aufzügen nie eine Schlange gehabt und der Aufzug war immer relativ zügig da. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, wir hatten zwei Seetage, aber das heißt ja auch alle Leute an Bord. Ja. Also insofern auch natürlich eine vielleicht große Aufzugsnutzung, und trotzdem war das immer relativ schnell. Fand ich eine gute Idee, kenne ich aus vielen Bürogebäuden, also an Land. Das an See zu oder auf See zu sehen, fand ich gut.
Hast du den geheimen Aufzug gefunden, der so mitschiffs hinten versteckt ist, mit der Aussicht,
du meinst
den Gläsernen? Der
quasi ja, natürlich. Ja,
den finden nicht alle.
Weil der war, ja gut, wenn man sozusagen den Kabinen lang, also das ist ungefähr so, glaube ich, mittig des Schiffes, gibt es eben wirklich Backbord und Steuerbord nochmal einen einzelnen Aufzug, der eben verglast ist nach außen. Der ist aber so ein bisschen in so eine Nische reingesetzt. Und wenn man den Kabinengang zügig langläuft, läuft man da unter Umständen schnell dran vorbei. Ja. Das ist richtig.
Definitiv.
Klar. Ja, wobei, der hat mir jetzt nicht viel geholfen, da ich relativ nah an meiner Kabine das vordere Treppenhaus hatte. Von daher war das gar nicht notwendig. Einen Punkt habe ich noch vergessen. Das hat mich wirklich beeindruckt. Und zwar, wenn man das Schiff aufsteigt, kommt man relativ direkt in eine riesig lange Promenade. Ich tue mir schwer, die Länge zu schätzen. Aber ich
denke mal, 100 Meter sind es
sein. Über 100 sogar, also 100 Meter langes Promenade über zwei Decks. Also muss man sich vorstellen, wie so eine, Ja, Passage.
So, so eine Galerie irgendwie, so eine Einkaufsgalerie, so ist da auch gestaltet.
Und das Dach eben, genau, und ich nenne es mal Dach, das Geschwungene, ist eben ein riesiger LED-Screen, der eben unterschiedlich bespielt werden kann. Ne? Also sei es der Sternenhimmel nachts oder sei es eben wirklich die Glaskuppel aus der Galerie tagsüber, also ganz unterschiedlich. Und das war schon, also fand ich ein Highlight.
Ist es definitiv, ja.
Gibt ein riesiges Raumgefühl natürlich auch. Und in diesem Bereich liegen eben auch die ganzen Spezialitäten-Restaurants. Ne? Teilweise dann sozusagen mit einem, auf dem Balkon sozusagen, auf dem oberen Deck, wo man dann runter auf die Promenade schauen kann. Also schön gemacht. Ja. Ne? Also ich glaube, das ist ein bisschen vergleichbar, also ein bisschen, ne? nicht im vollen Umfang, aber bei den Royal Caribbean Schiffen, die ja auch so ein Keil durchs Schiff haben, wo man auch so eine Passage hat, wenn natürlich aber mehrere Decks, jetzt ist es in dem Fall nur zwei Decks, aber so einen leichten Hauch davon hatte es schon und gibt halt wirklich ein schönes Raumgefühl, definitiv. Ja,
also ich finde auch diese Galerie ganz, ganz toll gelungen mit der Einkaufspassage. Natürlich, wie auf jedem Schiff. Es gibt natürlich die Luxus-Shops, die Uhren, da ist dann übrigens auch die Landausflugsabteilung und die Future Cruise, also wo man dann seine nächste Reise an Bord buchen kann, sind auch da lokalisiert.
Im Prinzip alles relativ zentral.
Das ist also der zentrale Anlaufpunkt, oder? Das ist so das zentrale Deck.
Und auch das wieder vielleicht im Vergleich mit AIDA, da ist dann das Ausflugsteam auf einem Deck und die Rezeption wieder woanders. Also man muss schon dann gezielt suchen, wo man hin möchte, je nach Schiff, bisschen unterschiedlich natürlich, aber hier hat man es relativ nah beieinander. Und was ich extremst positiv interessant oder erstaunlich fand, in einem der Shops konnte man sogar Medikamente kaufen.
Tatsächlich, also es ist halt
ganz. Also von Aspirin und die Basics, die man so braucht, gab es an Bord zu kaufen, jetzt nicht günstig, ne? Also es ist wirklich für den, der es echt vergessen hat, sagt, okay, ich brauche jetzt mal irgendwas. Ja. Also, aber so als Notlösung fand ich es wirklich gut. Also die Grundauswahl an den relevanten Medikamenten
war da. Also die Shops sind schon super, super sortiert, genau. Großes Highlight auch diese Schokomanufaktur, die sie da an Bord haben. Wo sie dann Schoko und Pralinen selber an Bord machen. Also es ist schon ein großes Kino, was da geboten wird. Da ist auch in der Bar am Ende ist auch immer was los. Da ist abends immer dann auch die Action, wenn man ein bisschen Action sucht. Stockhöher ist ja dann der Irish Pub, der dann auch immer sehr, sehr gut besucht.
Auf der anderen Seite.
Besucht ist und auch mit Liveband immer oder mit Live-Musikern bespielt wird. Dann ist so die Amüsiermeile, würde ich sagen, ja.
Ja, das trifft, also wenn man bei dem klassischen Landurlaub halt abends nochmal in den nächsten Ort fährt, läuft, je nachdem, wie weit er weg ist, und so ein bisschen durch die Hauptstraße läuft, das würde ich vergleichen vom Feeling her. Ne? Also da geht man jetzt halt nicht ganz so weit wie in einem Ort an Land, aber auf jeden Fall, wenn man dann die Zeit auch ein bisschen in den Shops verbringt, also da kann man schon auch mal ein bisschen Zeit rumbringen. Und du hast eben die Bar erwähnt. Also wir hatten auch so ein, zweimal am Tag, je nachdem, so eine interne Veranstaltung, die war in dem TV-Studio
Stockhöher,
über dieser Bar. Ja. Stockhöher, Deckhöher. Da hat man teilweise schon mitbekommen, dass da unten gerade Party ist. Ne? Also da war auch Stimmung. Ne?
Also definitiv. Also leise und gemütlich geht's da nicht zu. Das kann man nicht sagen, ja.
Ja, wobei, also das sind wir auch schon vielleicht bei einem Punkt, den habe ich, glaube ich, später gar nicht so konkret genannt, aber in der Tat war ja eines dieser Vorurteile, die ich vielleicht hatte, aus vielen Foren, ja, da ist immer laut und viel Trubel und so weiter. Ich hatte aber schon das Gefühl, auch ein paar ruhige Ecken finden.
Ja, das ist das Schöne, also das sage ich auch immer.
Also es ist nicht so.
Unterschreibe ich absolut.
Dass es jetzt rundrum ist.
Also tatsächlich, dich jetzt nicht zu unterbrechen, aber ich finde das auch so, sage ich ja auch immer bei MSC, man hat immer das Gefühl, auch wenn das Schiff ganz voll ist und wenn Seetag ist, trotzdem kann man noch ruhige Ecken finden, wie jetzt zum Beispiel die Sky Lounge oder es gibt noch ein paar andere ruhige Ecken, wo es einem auch wirklich angenehm ist und man muss den Trubel nicht zwangsläufig mitmachen. Also man kann, wenn man möchte, aber man muss nicht. Und andere Schiffe
beziehungsweise
haben das eben in der Form so nicht, ja.
Ja, wo du gerade Trubel sagst, also das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt. Die Reise war ausgebucht. Das Schiff war voll. Und ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, oh, das ist mir jetzt gerade hier zu voll. oder das Gefühl gehabt, oh, ich kriege jetzt hier keinen Platz mehr. Also ich mache jetzt mal einfach zwei Beispiele. Wir wissen es alle, an Seetagen ist normalerweise der Pool, und ich rede jetzt nicht von dem Pool auf dem Außendeck, der bei gefühlten 12 Grad sowieso nicht genutzt wird, sondern ich rede jetzt von dem Innenpool. Der wäre jetzt bei AIDA an einem Seetag ab, ja, ich sag mal 8:30, 9.
Voll.
Da wäre es mit freien Liegen schwierig. Also zumindest wären die Handtücher würden da liegen. Ne? Also die Liege wäre vielleicht noch nicht belegt, aber das Handtuch würde da liegen. Zu jedem Zeitpunkt an diesem Seetag hätte man im Innenpoolbereich auch mehrere Plätze bekommen. Ne?
Also hier kommt mir auch direkt die Frage, wie war denn so das Publikum gemischt? Also ich meine, ich weiß, MSC ist ja eine europäische, eigentlich eine internationale Reederei. Als wir damals im Oktober waren, beziehungsweise im November, da hatten wir sehr viele Spanier, Italiener mit an Bord, und gerade die Südländer, die handhaben dieses Poolgehen ja ganz anders, ja. Also da gibt's nicht diese, wir belegen mal die Liege morgens um 6, ja, und so. Wir helfen den Crewmen noch, die Liege abzubauen, ja, und hinzustellen. Das gibt's da ja bei denen eher weniger. Also das ist ja auch verpönt.
Und ich glaube aber auch genau das ist der Punkt. Diese Internationalität, ist, glaube ich, das Geheimnis an der Stelle, dass es eben genau nie irgendwo extrem voll ist, weil eben die Nationalitäten, die verschiedenen, ich glaube, einfach von der Kultur oder von der Prägung her einen anderen Rhythmus haben. Sei es, wann sie aufstehen, sei es, wann sie zu Bett gehen, sei es, wie sie ihren Tag verbringen. Ne? Also ich habe das schon mal bei einem Maledivenurlaub erlebt, auf einer Insel, die für rund 100 Leute ausgelegt war. Und davon waren 80% eher asiatischen Ursprungs und der restliche 20% waren Europäer. Mhm. Man hat die Asiaten nicht am Strand gesehen. Die 20 Europäer hatten den Strand der Insel für sich alleine den ganzen Tag. Weil eben in die Sonne legen oder auf die Liege legen, das ist jetzt vielleicht, wir bedienen jetzt vielleicht Klischees, ne? Also jetzt möge es Ausnahmen geben, aber ich glaube, es gibt schon so eine Grundtendenz, das gibt es da einfach vielleicht nicht. Und diese unterschiedlichen Nationalitäten, und das war, wenn du mich fragst, was war das? Wirklich bunte Mischung, also Engländer, Spanier, Italiener, relativ viele Asiaten auch. Ich habe dann auch mal eine Kollegin gefragt, ob das jetzt ein üblicher Durchschnitt der Gästestruktur ist. Und sagte sie, naja, also der asiatische Anteil wäre sonst eher geringer. Das war jetzt in der Zeit schon relativ hoch. Mhm. Aber fand ich jetzt auch nicht störend. Also gerade diese Mischung. Und das ist einer der Punkte, die ich irgendwie auch wirklich jetzt mal davon abgesehen, dass man eben wirklich durch diese verschiedene Verteilung, weil jeder eben andere Vorlieben hat, ist, sich einfach gut verteilt. Ich hatte irgendwie mehr das Gefühl von Urlaub.
Ja,
weil Urlaub hat ja auch was von internationalem Flair. Ich gehe irgendwo hin, höre andere Sprachen und so weiter. Und man verbringt ja schon viel Zeit an Bord, auch wenn man an Land geht, aber am Ende ist man schon auch viel Zeit an Bord. Und wenn du halt auf so einem klassischen AIDA-Schiff bist, hast du halt ganz, ganz wenige Ausnahmen, deutsche Gäste um dich herum.
Also, und du meinst, die Internationalität bringt dir dann so ein bisschen das Urlaubsfeeling. Ja, das ist eine schöne Einstellung. Ja. Apropos Internationalität, dann habe ich schon gleich das nächste Stichwort.
Aber ich bin noch gar nicht fertig mit dem Publikum.
Ja, wir haben schon eine halbe Stunde geredet. Ja, wir haben noch einiges, wo wir drüber reden wollen. Ne? Ich bleib beim internationalen Publikum und bei den Sprachen. Ja, also tatsächlich, okay, wie bist du denn, also ich habe ja da meine eigene Erfahrung gemacht, wie bist du denn mit deinem Deutsch an Bord zurechtgekommen? Weil ich persönlich tue mich sehr schwer, Leuten, die gar kein Englisch oder keine Fremdsprache sprechen, an Bord der MSC zu schicken oder denen das zu empfehlen. Weil tatsächlich nicht immer jemand greifbar ist, der Deutsch spricht, auch wenn die Durchsagen an Bord mehrsprachig sind.
Also sag mal, ich persönlich hatte jetzt damit keinen Schmerz, weil ich in meinem normalen Alltagsjob zu 90% auf Englisch kommuniziere. Deswegen ist mein Englisch relativ gut. Ich habe aber eine Situation gehabt, ich weiß gar nicht mehr warum, ich hatte meine Karte, glaube ich, verloren, mir eine neue Bordkarte erstellen lassen, war an der Rezeption und hinter mir war ein deutschsprachiger Gast, der offensichtlich des Englischen wirklich nicht oder ganz, ganz gering mächtig war. Also so ein paar Basics vielleicht, aber er tat sich schwer. Und hab ihn gefragt, wie ihm das an Bord ergeht, mit seinem vielleicht eher, also ich habe es charmant formuliert, ne? Also mit seinen eher geringeren Englischkenntnissen, ob er das Gefühl hat, dadurch irgendwie was zu verpassen oder sich schwer zu tun. Und er hat gesagt, nee, überhaupt nicht. Denn er bekommt oder bekam bisher immer jemanden Deutschsprachigen. Das Einzige, und es war auch an der Rezeption so, er musste halt ein paar andere Gäste vorlassen, bis die deutschsprachige Rezeptionistin halt frei war. Ne? Also er sagt, er muss halt dann manchmal ein bisschen länger warten, bis er Hilfe bekommt. Aber dann bekam er immer Hilfe auf Deutsch. Und der fand es also überhaupt kein Problem. Und ich würde jetzt wirklich sagen, der konnte kaum bis kein Englisch. Also es hat funktioniert für ihn. Ne? Jetzt hat er auch vielleicht aber von seiner Persönlichkeit eine Offenheit und ihn stört das auch nicht, dass er da einfach vielleicht ein bisschen warten muss. Wenn jetzt jemand wirklich kein Englisch spricht und aber auch vielleicht zur Fraktion der eher Ungeduldigeren gehört, dann könnte es vielleicht ein bisschen schwierig werden. Ja, aber ich sag mal so, wenn jetzt alles gut läuft, hätte ich, wenn ich jetzt diese 3 Tage mal oder 3,5 rekapituliere, wo hätte ich meine Sprachkenntnisse wirklich gebraucht? Eigentlich kaum. Denn in den Restaurants sind ja die Speisekarten per QR-Code abzuscannen. Das heißt, da kann ich dann die Karte auf Deutsch mir angucken. Und ansonsten, ja, wenn man
ich grätsch mal kurz rein. Also tatsächlich, die Karten kann man natürlich abscannen. Jemand, der natürlich in der Schule kein Englisch hatte, da bin ich auch immer schwierig, ob die sich mit dem Handy dann so einfach tun, mit dem Abscannen und so weiter. Du weißt ja, was ich meine, wenn die Leute dann schon doch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben, die ja trotzdem auch gerne Kreuzfahrten machen. Das gibt's ja auch. Tatsächlich muss ich kurze Geschichte dazu erzählen, warum ich das auch so definitiv gefragt habe. Ich war ja auch auf der Cruise Night auf der Virtuosa, dem Schwesterschiff, das quasi baugleich ist mit der Euribia, ist ja die gleiche Klasse. Die sind ja bis auf ganz viele bis auf ganz wenige Kleinigkeiten quasi identisch. Und als ich da damals ankam, dann wusste ich nicht so richtig, wie ist denn das jetzt mit der Seenotrettungsübung? Die steht ja dann an beim einen. Da kommen wir noch zu. Ich erzähl kurz die Geschichte, die führt da nämlich gut hin. Und zwar, da bin ich dann angekommen und dann ist das erstmal am Anreisetag, auch weil quasi in jedem Hafen ja auch Leute an- und abreisen, immer etwas trubelig. Und ich hatte da ein bisschen Probleme, mich durchzufragen, und ich habe es da tatsächlich drauf ankommen lassen und mal kein Englisch gesprochen. Ja, und habe gedacht, mache ich mal deutscher Tourist, der wirklich kein Englisch kann. Und habe dann an der Rezeption gefragt, ist denn jemand hier, der hier Deutsch spricht und so? Und die, heute nicht, der hat heute frei. Als ich sozusagen gemerkt habe, dass es quasi schwierig wird, habe ich auf Englisch rumgeswitcht. Aber da hätte ich tatsächlich an dem Tag Probleme gehabt, mir das erklären zu lassen. Okay. Jemanden zu finden, der mir erklärt, wie das denn jetzt mit der Seenotrettungsübung abläuft. Weil das ist nicht ganz klar. Ja, so italienisch chaotisch würde ich es jetzt nennen.
Da sage ich, gleich noch was zu. Ich würde noch mal ganz kurz, und jetzt springe ich wieder so ein bisschen zurück zum Anfang, zum Schiff selbst zurückkommen. Ich habe ja schon beschrieben, wie der Gesamteindruck war. Was mir aufgefallen ist, dass man, wenn man im Schiff ist, relativ wenig Kontakt zum Meer hat.
Ja.
Also der Blick nach draußen ist kaum gegeben. Wenn ich jetzt spontan sagen würde, im Schiff ist es im Buffet-Restaurant auf Deck 15, hat man tolle bodentief verglaste Fenster. Da hat man einen tollen Blick. In allen anderen Bereichen, die ich gesehen habe, war der Blick nach draußen und das Meer nicht wahrnehmbar. Ganz im Gegenteil, aber wenn du auf dem Außendeck warst, und da bin ich wieder am Pooldeck 15. Was mir aufgefallen ist, ich kenne das von AIDA so, dass eigentlich alle Bereiche, wo du hinter der Reling direkt quasi runter ins Meer geht, wo nicht unten noch ein breiteres Deck ist, dass dort die Reling quasi verglast ist bis auf, sag ich mal, knapp 2 Meter Höhe. Dass du eigentlich auch da nie in die Verlegenheit kommst, mal von Bord zu fallen, sage ich mal ganz platt. Und dort war die Reling ganz normale Brüstungshöhe. Und dann
minimal höher.
Kerzen gerade
minimal
runter,
höher,
das Meer. Ja. Ne? Also minimal höher. Und das fand ich aber ganz toll.
Hast du bei TUI Cruises in der Norm? Also das ist dort normal, dass die Reling so Brusthöhe hat. Nur da, wo es eben windgeschützt sein soll, da haben sie dann so noch ein bisschen Verglasung hochgezogen.
Das verstehe ich.
Aber ansonsten ist die Reling tatsächlich umlaufend quasi, so dass man dran stehen kann.
Ja. Und das finde ich, ja gut, dran steht kannst du bei Ida auch. Wenn
halt nee, da ist keine Glasche. Ne? Also da bei TUI Cruises ist auf dem Deck, wo die Reling nach unten, also da hast du tatsächlich kein, nur da, wo es windgeschützt sein soll, ist die Glasscheibe nach oben gezogen und da sonst nicht. Also kenne ich nicht anders.
Ich fand das auf jeden Fall, okay, ich kenne es nur anders.
Interessant, ja.
Von daher war das für mich echt ein ganz tolles Gefühl, ja. Also natürlich, ich verstehe den Sicherheitsaspekt, warum man das bei anderen Schiffen anders macht, gar keine Frage, ja. Aber vom, ich meine, es ist eine Seereise, ne? Es ist nicht irgendwie, man will ja auch irgendwie den Kontakt zum Meer in irgendeiner Art und Weise haben. Ja. Und das hat mich schon, ich stand da wirklich auch mal gerne mal 10, 15 Minuten, um einfach so mich den Wind um die Nase wehen zu lassen, direkt von der Seite und wirklich den Blick aufs Meer, ohne dass eine Glasscheibe dazwischen war. Fand ich super. Ne? Also hat mir echt.
Da will ich auch gerade noch was dazu sagen. Also man muss natürlich sagen, wo AIDA und TUI Cruises jetzt zum Beispiel relativ ähnliche Schiffe haben, ja, in sich, AIDA sogar noch ein bisschen diverser. Bei TUI Cruises eher kennst ein Schiff, kennst eigentlich alle. Ist so, der Aufbau von den Schiffen ist ja quasi fast gleich. Also das ist nur marginal anders. Ist
bei AIDA ja ähnlich.
Und bei AIDA, die Sphinx-Klassen, die sind ja auch alle ähnlich und so weiter. Da ist bei MSC natürlich mit ihren über 20 Schiffen ja deutlich diverser. Ja. Also die haben ja Schiffe wie jetzt die Euribia, die eher für kühlere Fahrgebiete gebaut ist, mit dem großen Innenpool und auch mit den großen Innenbereichen. Und dann haben sie ja zum Beispiel auf der anderen Seite wieder die Seaview-Klasse, wo nur für warme Fahrtgebiete, wo du riesen Außendecks hast, umlaufende große Außendecks unten, riesen Außendecks oben. Also die haben da schon auch die Schiffe ein bisschen abgestimmt auf die Gebiete, wo sie fahren sollen. Die Euribia ist eher, wie gesagt, die kühlere Zeit, dass man sich mehr innen aufhalten kann, wie jetzt draußen, wobei die auch ein guter Mix ist. Also ich kann mir die Euribia auch sehr gut auf den Kanaren vorstellen.
Ich wollte gerade sagen, also wenn ich jetzt mal den Außenpool also nehme, das ist ja gigantisch.
Ja, du bist also noch kein TUI Cruises gefahen, sich, ja. Also das man merkt es ja, man merkt es ja. Also wer TUI Cruises kennt wer die TUI Cruises Schiffe kennt, der kennt dieses Außendeck, weil das ist genauso aufgebaut. Du hast den großen 25 Meter Pool, der ist da ähnlich. Ja, klar, Schiff ist breiter, die Euribia ist dann nochmal gute 15 Meter breiter, aber das Deck ist sehr, sehr identisch oder sehr, sehr gleich. Und hinten dran hast dann die Lagune mit dem kleinen Pool. Auf manchen Schiffen überdacht, jetzt auf der neuen Mein Schiff 7 wird er auch überdacht sein, so wie auf der Euribia jetzt auch. Und da ist dann halt dieser Innenpool, wo man dann eben bei Schlechtwetter die Überdachung zumacht und eben ein Hallenbad hat.
Also ich meine, gegen den Außenpool ist ja jeder Pool bei AIDA eine Badewanne dagegen. Ja. Und selbst der Pool innen in der Euribia ist, glaube ich, immer noch um einiges größer. Der ist riesig, ja. Also von daher, ich hätte jetzt auch guten Gewissens mit dem Schiff eine Reise in einem warmen Gebiet gemacht, weil die Außendeckfläche oder der Pool draußen, also das ist
Aber tatsächlich, die haben sogar noch mehr. Wenn wir da in die Seaview-Klasse gehen, werde ich dann irgendwann nächstes Jahr davon berichten.
Das war Teil, also auch
aber ist cool, ja,
der Verkaufsveranstaltung. Mhm. Ne? Also ich meine, ich habe es nicht nachgemessen jetzt, aber die Aussage war zumindest, dass MSC die größte Poolfläche von allen Reedereien hat. Und spontan hätte ich gesagt, weil es gab dann ja nochmal neben dem Innenpool und dem Hauptpooldeck nochmal einen Pool ganz hinten am Heck, der jetzt auch nicht ganz klein war, hätte ich sofort gesagt, ja, glaube ich sofort. Ja. Ne? Also Poolfläche wirklich mega, gigantisch. Ja, schon, ne? Also hat mich wirklich geflasht. Ja. Ne? Also fand ich das gut. Stimmt. Ja, aber jetzt kommen wir zum Pool wieder zurück, nochmal kurz zum Anreisetag. Irgendwann muss es auch mal auf die Kabine gehen.
40 Minuten, wir sind noch am Anreisetag. Wir sind noch nicht mal bei der Seenotrettungsübung.
Aber die kommt jetzt. Also, ich muss sagen, meine Kabine ist nicht repräsentativ gewesen, denn ich hatte eine barrierefreie Kabine. Okay. Das heißt, ich hatte ein riesiges Bad. Ich hatte sehr viel Bewegungsfreiheit in der Kabine. Von daher kein Maßstab. Aber wir haben uns natürlich auch die normalen, in Anführungszeichen, normalen Kabinen angeguckt. Was mir aufgefallen ist, also wir haben uns eine Innenkabine, eine Mehrblick- und eine Balkonkabine angeguckt. Die Innenkabine fand ich im direkten Vergleich extremst geräumt.
Wir sind sie, ja.
Also da muss ich sagen, da war auch viel Platz, um sich zu bewegen. Kenne ich anders. Ja, also war wirklich gut, richtig gut. Dann hatten wir eine Mehrblickkabine, die war vorne raus, waren für vier Personen. Also es gab dann sozusagen im Eingangsbereich nochmal so eine Art Stockbett, wie man es vielleicht aus, ich wollte sagen, wie man es aus der Jugendherberge kennt, aber nee, im Ende ist es das für die Kinder quasi und halt das große Bett. Auch diese Mehrblickkabine hatte richtig viel Platz, auch im Bad. Und bei der Balkonkabine, bei der Balkonkabine war der Eindruck genau ein bisschen das Gegenteil leider. Also bei der normalen, ich meine, ich hatte jetzt eine Balkonkabine mit viel Platz. Durch die Anordnung der Möbel, also wie man quasi in die Kabine reinkommt, wo Schreibtisch und wo Bett und wo Schrank angeordnet ist, war der Laufweg so ein bisschen im Zickzack. Und man hatte dadurch das Gefühl, dass der Platz ein bisschen beengt ist. Und ich hatte meinen Zollstock vergessen, ich habe es nicht gemessen, aber ich hatte auch vom Gefühl her, dass die ein bisschen kürzer sind als die Balkonkabinen jetzt bei AIDA.
Ja.
Aber unmöglich. ich kann es jetzt nicht in Quadratmeter benennen, aber das hat mich ein bisschen erstaunt, weil ich hätte Balkon im Vergleich jetzt zu innen, nein, andersrum, die Innenkabine und Mehrblick waren wirklich super geräumig und da habe ich es dann überrascht ein bisschen.
Ich würde jetzt dazu fast sagen, es kann natürlich auch sein, die Kabinen sind sehr stylisch schlicht gehalten in dunkleren Brauntönen, ja. Das drückt auch die Größe optisch, ja. Wenn ich jetzt vergleiche, die Tui Cruises, die haben ja alles in Weiß und alles in Hell und die sind nahezu vom Grundriss identisch, außer der Balkon, der ist etwas größer. Die wirken einfach von vornherein heller und größer, ne?
Es mag auch ein total subjektiver Eindruck sein. Ja. Und vermutlich, weil ich glaube, am Ende wird die Quadratmeterzahl identisch sein.
Hast du Fotos gemacht?
War einfach mein Eindruck. Ich habe Fotos gemacht.
Also wenn du ein paar gute hast, wäre doch ein guter Einstieg, den mal auf unserem Instagram hochzuladen.
Ich hatte in der Tat, ich komme noch zu ein paar Punkten und dachte mir, hey, da habe ich ein paar schöne Fotos, die würde ich gern teilen. Und das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Ja, guter Punkt. Ich glaube, mal gucken, ob ich es heute noch schaffe.
Wenn nicht zum Release von der Folge oder
aber
so.
Nein, ja? die vorzubereiten, genau. Meine ich. Also nicht hochzuladen, weil sonst sind wir ja zu früh mit den Filmbildern. Ja. Ne? Also nein, also ich habe Bilder und vielleicht würde ich ein paar gute wirklich raussuchen. Ich glaube, das ist.
Ich habe auch noch welche. Ja, dann tun wir uns zusammen. Ne?
Ja, was ich total gut fand, weil es einfach viel wertiger wirkte, auch eben durch die Art der Einrichtung, war das Bad.
Ja.
Fand ich wirklich gut, weil halt auch viele so Holzoptik noch ein bisschen, also ne, das war wirklich, also machte einen sehr wertigen Eindruck im Gegensatz jetzt zu eben den Balkon, Quatsch, Balkon, Bad, Bädern, die ich jetzt so kannte an Bord. Ja, und ich habe sie jetzt nicht gebraucht, aber ich glaube, wenn man manchmal wirklich irgendwas kaltstellen möchte oder doch nochmal abends mit Durst hat, die Minibar, ne, also ist natürlich auch eine schöne Geschichte.
Wobei, nein, muss man dazu sagen, die Minibar ist normalerweise geschlossen. Die wird nur auf Bedarf, wenn du sagst, ich möchte die haben, dann sind die Sachen auch nicht inklusive. Aha. Du hattest ja ein Getränkepaket, und durftest tatsächlich, das ist eins von den Sachen auf der Cruise Night, da kriegt man einmal Free Minibar, man darf sie leer räumen. man darf tatsächlich, ist schon ganz schön, in einem warmen Fahrgebiet sicher auch gut, aber in der Regel sind die Dinger abgeschlossen. Man muss dann wirklich aktiv beim Stuart nachfragen, mach bitte die Minibar auf,
aber das kann man
möchte
ja tun,
das nutzen.
Ne? Also kann man ja tun.
Genau.
Genau, also von daher ist ja kein Problem. Genau. So, ich also in die Kabine, Koffer kam auch relativ schnell und aus alter Gewohnheit im Fernseher das Video zur Seenotrettungsübung gesucht.
Okay.
Dachte ich mir, okay, war keins da. Und was ich mir nicht angeschaut habe, war das Bordprogramm, das mir schon auf dem Bett lag.
Dachte da steht okay, irgendwo drauf. Muss
irgendwo diese Übung sein. Und natürlich hatten wir als Gruppe einen WhatsApp-Chat und dann kam es, ja, hey, 17:30 im Theater. Hätte ich jetzt diesen Gruppenchat nicht gehabt, ich hätte den Termin vermutlich verpasst, weil ich einfach nicht ins Tagesprogramm geschaut hätte. Da stand es natürlich, aber es kam halt sonst keine Hinweise über Lautsprecher. Übrigens hier, nicht vergessen, heute Abend um 17:30 kenne ich halt auch anders, ne? Dass halt Lautsprecher durchsagen.
Die läuft sehr, sehr special ab, ja, das stimmt. Die Übung.
Ja, und da kommen wir zu dem Punkt, den ich nicht verstanden habe. Es haben sich quasi also erstmal alle im Theater getroffen, das wirklich riesig ist. Aber da komme ich gleich noch dazu oder später. Und im Theater in einem gewissen Bereich gesetzt, der ihrer Musterstation zugehörig war. Dachte ich mir, okay, dann kommt wird jetzt irgendwie die Sicherheitseinweisung kommen und das war's. Okay. Ja gut, es kam kurz der Hinweis auf den Generalalarm, wie der klingt. Und dann ist man quasi vom Theater als Gruppe zur eigentlichen Musterstation gelaufen, um die nochmal gesehen zu haben. Und das fand ich jetzt insofern verwirrend. Ich dachte mir, okay, dann hätte man ja auch gleich sich dort treffen können. so wie ich es von früher kenne. Und Thorsten, wie hast du es
erlebt? Ja, genau. Also da wollte ich jetzt direkt schon eingrätschen. Ich glaube, könnte es sein, dass es vielleicht Probleme mit dem Film gab. Weil ich habe es jetzt auch schon zweimal mitgemacht. Und eigentlich läuft es so, so kannte ich das oder so hätte ich das jetzt jemandem erklärt, weil ich es aus eigener Erfahrung habe. Und zwar, du bist auf deiner Kabine um die Uhrzeit, wann die Seenotrettungsübung ist. Dann läuft für alle gleichzeitig der Film ab. Und dann gehst du von deiner Kabine nach Aufruf, nach Decks sortiert zu deiner Musterstation. Da kommen dann die Durchsagen, so jetzt Deck 10 bis 11, okay. Jetzt Deck 12 und 13, jetzt Deck 14 und 15. Ja. Und dann laufen die Leute in der Reihenfolge zu ihrer Musterstation, lassen ihre Karte scannen. Du musst dann den Film auch am Telefon noch bestätigen, dass du ihn angeguckt hast. Okay. Und dann lass dich da an deiner Musterstation, lass die Karte scannen, bist durch mit der Übung. Vielleicht hat also der Film nicht funktioniert. Wenn ihr ins Theater musstet, könnte okay. ich mir vorstellen, vielleicht hat irgendwas technisch nicht funktioniert, weil ich das wäre völlig irre. Es wäre völlig irre, wenn ja jeder ja gut, klar, sie können sie auch normal zeigen und so. Also es wäre völlig irre, wenn sie das so machen würden.
Was ich angenehm fand, ist, jetzt kann man drüber streiten, ob das gut oder schlecht ist. Wir mussten ohne die Rettungsweste zur Musterstation oder ins Theater. Das fand ich jetzt wiederum sehr angenehm.
Ja, das ist bei Tür Cruises auch die Norm. Deswegen habe ich mich da noch nie drum gewundert. Ja, man muss dazu sagen, sowohl bei MSC,
halt mit der Rettungsweste.
Ich weiß nicht, ist bei MSC die Weste auf der Kabine? Nein. Gell? Die sind an den Musterstationen, haben die extra Lagerräume, wo die Rettungswesten drin sind. So hat es Tür Cruises nämlich auch. Deswegen musst du die nicht mitnehmen. Das ist nur bei AIDA, dass du die Schwimmweste auf der Kabine hast.
Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall anders. Ja. Ne? Es war jetzt einfach mal so, okay, keine Rettungsweste auf der Kabine. Ja. Okay, gut.
Nimmt schon keinen Platz weg. Ja, Platz auf der Kabine.
Nimmt schon, ja, also der Schrank war jetzt in der Tat
könnte größer sein.
Also ja, zu zweit ist schon gut. Wenn du die Kabine in der Dreierbelegung hast oder vielleicht sogar in der Viererbelegung, ist der Schrank ja nicht größer, dann wird's eng. Ja. Aber zu zweit vollkommen okay. Alleine sowieso. Aber ja, also das war ein Punkt.
Ja.
Jetzt würde ich trotzdem noch mal, jetzt mache ich wieder so einen Sprung, weil wir springen heute hier wirklich
fast
eine Stunde schon am Quatschen. Also noch mal kurz zur App kommen.
Ja.
Also ich habe ja vorhin schon gesagt, man konnte sie dann quasi an Bord für Bord aktivieren, indem man eben seine Cruise-Card gescannt hat. Und was ich wirklich gut fand, viel übersichtlicher, als ich es von AIDA kenne, und ich bin jetzt gespannt, ich bin ja nächste Woche wieder an Bord von AIDA, wie ich es jetzt im direkten Vergleich wahrnehme. Ich meine, jetzt ist die letzte Reise auch schon wieder im Januar, schon wieder Ewigkeiten her. Also ich fand sie extrem übersichtlich, was das Tagesprogramm angeht. Und man muss ja bei MSC auch das Theater, wenn man das besuchen möchte, reservieren. Also reservieren, sich kurz über die App quasi buchen, war auch super komfortabel. Also
ja, es ist leider nicht besonders groß.
Was ich gelesen habe, und ich habe es aber nicht probiert, weil ich mich eben von vornherein gut zurechtgefunden habe, es gibt wohl die Möglichkeit, auch sich über die App an Bord navigieren zu lassen. Ich habe irgendwas gelesen im Nachgang, es sind wohl an Bord wirklich solche, Fachbegriff fehlt mir jetzt, Hotspots, Beacons verbaut, die quasi Navigation, die quasi dem Handy sagen, wo man gerade ist. Und man kann sich quasi an irgendwelche Orte navigieren lassen. Habe ich jetzt nicht gebraucht, weil die Navigation im Kopf stattfand und gut funktionierte. Aber ansonsten eben, um das Tagesprogramm abzurufen und ein paar Infos abzurufen, fand ich super. Also war echt gut.
Ja, also
genau. Jetzt springe ich wieder zu dem Punkt der Gäste, internationales Publikum. Ich habe ja schon gesagt, für mich internationaler Flair, und das bringt aber auch eine Besonderheit mit. Scheinbar haben die internationalen Gäste mehr Stilsicherheit bei der Auswahl ihrer Kleidung.
Ja, durchaus. Oder sie verkleiden sich gerne.
Oder sie verkleiden sich gerne, aber wie auch
immer.
Hattet
ihr eine Captain's Night oder eine Gala-Night?
Ich komme gleich dazu.
Deswegen frage ich.
Ich hatte während der ganzen Zeit an Bord, ist mir doch einen Ausreißer gab's. Ich weiß nicht, welche Nationalität es war. Im Buffet-Restaurant war in der Tat ein Gast in Badeschlappen, Badeshorts und Handtuch übergeworfen. Aber das war sozusagen wirklich die einzige Ausnahme. Ansonsten waren die Gäste durchweg, also auch echt zum normalen Uhrzeiten, nicht nur abends zum Abendessen, sondern wirklich tagsüber auch extremst gut, also oder normal, also nicht gut, gut im Sinne von angemessen gekleidet. Ne? Also fand ich total positiv. Und ja, es gab auch einen Gala-Abend, Und auch den fand ich toll, weil das hat der ganzen Kreuzfahrt so ein bisschen eben diesen Glanz und Glitter, den man von so einer Kreuzfahrt, wie man ihn so im Klischee irgendwie erwartet, gegeben hat, den ich sonst...
Das ist schon ein Glamour. Und tatsächlich, die internationalen Gäste, die geben sich da richtig Mühe. Also da ist man im Smoking, da ist man im Smoking nicht overdressed. Ja? Also definitiv nicht.
Overdressed nicht, wobei ich jetzt niemanden im Smoking gesehen habe, aber Anzug kam
aber man wäre nicht overdressed. Ich muss allerdings dazu sagen, und da muss man gleich den Leuten wieder die Angst nehmen, man muss das nicht mitmachen. Man geht einfach an den Tag, wenn man keinen Bock drauf hat, dann sage ich, ich gehe heute im Buffet essen und mache diese Gala-Geschichte nicht mit. Da guckt, wird man auch nicht doof angeguckt.
Ja, und selbst wenn nicht. Ich hatte eine dunkle Jeans und ein normales Hemd an und war auch vollkommen
fein. Aber es macht ja auch mal Spaß, sich hübsch anzuziehen, ja?
Ja, aber es war auch wirklich, also wirklich das zu erleben. Und wie du schon gesagt hast, da geben sich manche wirklich richtig Mühe. Ja. Da werden Abendkleider, also wer Lust drauf hat, wer sagt, hey, das ist für mich genau das Richtige. Und genau das fehlt mir. Also ich erinnere mich an ein Erlebnis auf meiner vorletzten AIDA-Reise. Da war ein älteres, darf ich sagen, weil ich glaube, sie waren beide wirklich über 60, Ehepaar. Die hätte ich sie jetzt an diesem Galaabend an Bord gesehen, die wären mir nicht aufgefallen. Aber mit ihrem Outfit auf AIDA, da waren sie wirklich die Paradiesvögel. Aber für mich positiven Sinne, weil die haben gesagt, hey, wir wollen einen tollen Abend, wir ziehen uns schick an. Und das ist mir viel lieber als irgendwelche Jogginganzüge und Badeschlappen abends im Restaurant. Also das ist, also jetzt mögen mich manche auch vielleicht hassen dafür, aber ich finde halt, also Kreuzfahrt hat schon nochmal so ein bisschen irgendwie was Besonderes irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Und dieser Galaabend, und jetzt muss man sagen, da war ja jetzt sonst ja auch nicht viel mit Gala, ne? Also einfach, jeder putzt sich ein bisschen raus. Es waren ein paar mehr Fotografen an Bord, die schicke Bilder auf der Swarovski-Treppe gemacht haben vielleicht. Aber fand den wirklich gut. Hat wirklich der ganzen Kreuzfahrt so ein bisschen einen Glam-Faktor gegeben.
Ja. Also, definitiv, ja.
Aber wie du schon sagst, also auch ohne Anzug und Krawatte ist man da bestens aufgehoben. Ja. Und ich glaube, auch dann kann man sozusagen trotzdem die Gesamtatmosphäre, die das Ganze erzeugt,
total. Gerade das ist doch auch was Schönes, was die Internationalität dann mitbringt, wenn man das sieht, oh Mensch, so viele Leute geben sich so viel Mühe, dass es auch so ein schöner Abend wird und so. Und wenn man sich da ein bisschen drauf einlässt,
definitiv.
Hey, alles super. Also wie gesagt, es ist kein Muss, es wird nicht gefordert. Also niemand da und sagt, hey, aber ohne Schlips kommst du hier nicht rein.
Aber wer eben, und ich kenne, glaube ich, genug auch in meinem Umfeld, die auch gerne mal sich ein bisschen schick machen und so weiter, wer das gerne auch mal macht, und das muss ja auch nicht jeden Abend sein, ne, der ist da bestens aufgehoben. Aber wenn wir beim Thema Kleidung sind, was natürlich auch sehr spannend ist, ich habe dann auch mal gefragt, ob es denn so einen Waschsalon, wie ich ihn eben von AIDA kenne, also ich rede nicht davon, dass das Haus gibt, ihnen die Sachen für einen reinigt, ne, sondern es gibt quasi auf verschiedenen Decks einen Waschsalon, wo verschiedene Waschmaschinen und Trockner stehen und man eben selbst Wäsche waschen und trocknen kann und bügeln kann. Ob es sowas gibt? Nee, gibt es nicht. Und auf meinem Schiff gibt es das, glaube ich,
nicht. Nee, die haben alle nur den Wäscheservice, der allerdings sehr günstig ist.
Ja. Und und dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist es ja auch typisch deutsch, im Urlaub seine Wäsche waschen zu wollen und zu bügeln an Bord. Also
aber ehrlich gesagt.
Aber ich finde es natürlich schon praktisch.
Also ehrlich gesagt, also meine Frau nutzt wahnsinnig gerne den Wäscheservice, kurz bevor wir nach Hause gehen, und fährt mit sauberen Klamotten heim und räumt die dann aus.
Wenn der günstig ist.
Der ist tatsächlich okay, bei TUI Cruises gibt es meistens dann noch ein Angebot am Schluss, so dann ein ganzer Beutel für 20 Euro oder sowas. Das ist dann wirklich günstig, wenn die gebügelt und gewaschen werden. Und dann kommst heim mit gewaschenen Sachen. Du hast nicht erstmal große Wäsche zu machen. Das ist schon ganz angenehm, ne?
Ja, wobei, jetzt muss ich aber auch sagen, habe ich auch schon mal gemacht, aber mit einem langen Flug danach, wenn die Wäsche noch leicht feucht ist, dann kommen die aus dem Koffer, dann musst du sie auch noch mal waschen.
Also
je nachdem. Ja, aber nein, nur wer einen Waschsalon sucht an Bord, weil er doch typisch deutsch Wäsche waschen will, der wird ihn vergeben suchen. Aber ja, ein Housekeeping-Service gibt es natürlich auch, aber ich habe jetzt nicht nach den Preisen geschaut. Das ist ein guter Punkt. Hätte ich gucken können.
Ja, kriegt man raus. Aber viel wichtiger, über was haben wir noch gar nicht gesprochen? Jetzt sprechen wir schon eine Stunde. Das Wichtigste auf einer Kreuzfahrt, Essen.
Ich wollte es gerade sagen. Jetzt haben wir die Kurve vom Galaabend fast
gekriegt,
gemacht, Richtung Essen. Fast gekriegt Richtung Essen. Ich meine, das ist natürlich ein Punkt, das ist natürlich ein ganz anderes Konzept. Also jetzt im Vergleich zu
Olympia.
So. Für die, die es nicht wissen, mit der Buchung entscheide ich mich quasi für eine Tischzeit. Also es ist eine frühe Tischzeit, die, glaube ich, 17:30 Uhr beginnt.
Oder 18:30, 20:30. Oder 18 Uhr und 20:30.
Nee, 19:30. Wir hatten die zweite.
Die war 19:30, okay, dann ist das 17:30 die frühe, ja.
Ja. Und man hat auch in den Hauptrestaurants, in denen die verschiedenen Menüs zur Auswahl vorhanden sind, die dann serviert werden, auch einen festen Tisch zugewiesen. Das ist natürlich erstmal was grundlegend anderes. Und ob man das jetzt gut findet, mag jeder für sich selbst beurteilen. Auch, dass man jedes Mal quasi denselben Tischnachbarn hat. Ich meine, das kann gut sein, wenn es tolle Nachbarn sind am Tisch. Und wenn die jetzt vielleicht nicht so gesprächig sind, mag es auch vielleicht ein bisschen. Und es gibt ein großes Buffet-Restaurant. So. Also neben den Spezialitäten-Restaurants eben. Ja, Thorsten, das Buffet-Restaurant.
Ja, Thema Buffet-Restaurant, wie hat es dir denn dort
geschmeckt? Bevor ich zum Geschmack komme, komme ich erstmal zu dem, was ich zwar schon mal gehört oder gelesen hatte, dann irgendwie verdrängt und als ich ihn in der Hand hatte, mir wieder eingefallen ist, ist das Thema Kunststoffteller. Ich fand das erst ein bisschen ungewohnt und befremdlich, auf einem Kreuzfahrtschiff, das ja durchaus hochwertig ist, einen Plastikteller in der Hand zu haben. Das war aber auch nur am ersten.
Wobei er sehr wertig wirkt, wenn man in der Hand hat.
Nicht der Kunststoff, der wackelt. Nein. Also wir reden schon von einem Kunststoffteller, der durchaus massiv und mit einem Porzellanteller mithalten kann, außer vom Gewicht, der ist leichter. Wobei, jetzt, wo wir drüber sprechen, vielleicht ist ja genau das der Grund. So ein Teller kann ja schon mal schwer werden, wenn er vollgeladen ist. Vielleicht will man es den Gästen angenehmer machen. Also, wie dem auch sei. Also, das hat mich am Anfang irritiert. Und wenn ich von Anfang sage, war es die ersten 10 Minuten, danach habe ich es vergessen. Ja, also es hat mich dann nicht mehr irritiert.
Ja. Und soll ich dir was sagen? Ich habe die Kunststoffteller tatsächlich lieben gelernt, weil, jetzt pass auf, du kriegst zum Beispiel bei Tycruzes kriegst du ja einen vorgewärmten Teller aus den Spendern und so weiter. Aber Keramikteller verlieren ihre Temperatur viel schneller. Der Kunststoff, ich habe das Gefühl, das Essen bleibt länger warm. Das mag
ich jetzt nicht zu beurteilen, aber jetzt, wo du es gerade sagst, ich habe mir schon ein paar Mal die Finger verbrannt an vorgewärmten Tellern.
Also war so eine subjektive Geschichte. Ja, das war so eine subjektive Geschichte. Also ich hatte das Gefühl,
mein Essen bleibt länger warm. Also das habe ich jetzt nicht beobachten können. Was ich aber sehr gut fand, war, wo wir gerade drüber sprechen, die Teller sind so ein bisschen oval, nicht rund, sondern oval. Und warum auch immer fand ich die Form praktisch. Also um verschiedene Zonen auf dem Teller zu haben, wo man am Buffet verschiedene Sachen draufpackt. Also nee, fand ich gut.
Ja,
gut fand, und ich glaube, auch das mag vielleicht den Eingefleischten, jetzt bin ich wieder bei meiner Kundin mit dem Reisebericht, die den Besteckständer auf dem Tisch schmerzlich vermisst hat. Ich verstehe, dass es natürlich super praktisch ist. Ach so, halt, ich muss wieder eins ausholen, für die, die es nicht wissen. Man nimmt am Buffet nicht nur seinen Teller, sondern es gibt auch quasi in einem Fach oben drüber in eine Stoffserviette eingewickeltes Besteck. Das heißt, man nimmt sozusagen vom Buffet sein Besteck auch direkt mit, was kein Problem ist, weil es ist ja eingewickelt, kann man gut halten, kein Problem. Ich verstehe das Vermissen des Besteckständers, wenn man mal noch schnell eine Gabel braucht oder irgendwas, dann greift man kurz am Tisch zur Gabel und hat die dann bei sich stehen. Wenn ich aber so recht drüber nachdenke, ich will manchmal nicht wissen, wie viele Gäste da schon hingehustet haben oder sonst irgendwas. Ja, also da ist mir unter Umständen das in eine Serviette eingewickelte Besteck lieber. Auch wenn ich dann, wenn ich ein paar Mal ans Buffet gelaufen bin, dann schon die dritte oder vierte Stoffserviette an meinem Platz sich stapelt und einem schmerzlich bewusst wird, okay, ich war schon ein paar Mal am Buffet.
Es gibt ja auch einen Grund, warum in USA Anläufen, also wenn in Nordamerika angelaufen wird, die dortige Gesundheitsbehörde genau das untersagt. Also Besteckständer müssen bei allen Cruise Lines, wo es die gibt, gibt es bei TC auch.
Und ich kann das verstehen.
Die müssen weg, ja. Also die werden dann weggeräumt und müssen ersetzt werden durch eingepackte oder vorgereinigte Bestecke. Und ich meine,
nee, es ist auch kein Problem. Wie gesagt, es ist halt doof, wenn man irgendwie was vergessen hat und dann nochmal zum Buffet laufen muss und sein Besteck holt. Wobei, was ich vergeblich gesucht habe, einmal habe ich einen bekommen zum Dessert, einen kleinen Löffel. Scheinbar braucht der internationale Gast für sein Dessert keinen Kaffeelöffel oder keine Kuchengabel. Es gab am Buffet so einen kleinen Behälter, wo die drin waren, die waren aber permanent leer. Gut, kann man auch mit einer normalen Gabel sein Dessert essen, aber es fiel mir auf, ja. Also es war wirklich so, dass ich sagen muss, okay, ja. Vielleicht ist auch der kleine Löffel typisch deutsch. Vielleicht. Man weiß es nicht. Genau. Aber du hast, nein, einen Punkt habe ich noch. Was, naja, so. Essen, genau.
Essen.
Doch. Ich mach den charmanten Bogen von das Auge ist mit zum wie hat's geschmeckt. Also, was man natürlich sagen muss, das Buffet-Restaurant ist ja schon mal riesig. Also auch das ist gefühlt irgendwie 100 Meter lang. Und es gibt quasi mindestens genauso viel Meter Buffet. Ist im Gegensatz zu Maida, wo es verschiedene Inselchen sind, im Prinzip einmal rundrum kann man, also in der Mitte des Schiffes quasi das Buffet, und ich kann einmal rundrum laufen und es wiederholt sich immer wieder. Also man muss jetzt nicht einmal ganz den Marathon laufen, um einmal alles gesehen zu haben, sondern das erste Viertel der Strecke reicht. Es ist natürlich von der Präsentation her relativ schlicht, und das meine ich jetzt gar nicht
Kantinik,
also aber in rudimentär Kantinik,
ja.
Genau. Ne? Also wenn ich jetzt an irgendwelche geschnitzten Melonen denke, die ist halt bei AIDA als Dekoration hier oder keine Ahnung was dort, das wird man da vergeben suchen. Braucht man's? Treffig drüber streiten. Ne? Also gut.
Ein guter Punkt,
ja, das braucht man. Ja, Auge ist mit, ja, aber also das Essen war für mich geschmacklich gut. Und jetzt bin ich vielleicht ein spezieller Gastkunde in Hotels oder Schiffen, wie auch immer. Ich war früher viel auf Dienstreisen. Und für mich ein Kriterium, ob ich ein Hotel gut fand oder schlecht, war das Frühstücksbrötchen. Ist mir das quasi in der Hand zerbröselt, weil man damit hätte jemanden erschlagen können? Oder war es knatschig, weil es keine Ahnung? Also Frühstücksbrötchen ist für mich echt ein Key-Kriterium für die Bewertung. Und ich muss sagen, ich habe drei verschiedene Brötchen gehabt und die waren alle sensationell. Also das war für mich Frühstücksbrötchen. Das ist das, weswegen ich bei AIDA am Frühstück eher sparsam, weil die Brötchen, auch wenn sie frisch gebacken sind, sind nicht meine. Das ist nicht meins. Die fand ich wirklich richtig, richtig gut. Und was natürlich sensationell war, war die Pizza. Also, die fand ich gigantisch. Die war super.
Natürlich. Ist ja auch wirklich. Also, das ist wirklich die beste Pizza auf See.
Mit vielen Pizzerien an Land. Also, ne, so. Die war wirklich richtig gut.
Sensationell. Also die Pizza ist wirklich sensationell gut. Da bin ich voll dabei.
Ja.
Bei den Brötchen, wer von den Cruisies mit TUI unterwegs war und die Backstube kennt, der wird dann nur müde lächeln. Die Backstube ist nochmal zwei Klassen
aber
stärker.
Aber gut, du weißt ja, ich vergleiche
mindestens,
mit eben der Kussmund.
Mindestens.
Ne? Also,
genau. Ja, wir haben ja natürlich andere Sichtweisen. Das ist ja gerade das Schöne heute, ja. Also tatsächlich, die Cruisies, die lächeln da müde, ja, wenn es das frisch gebackene Artisanbrot damit vergleicht.
Oder wobei aber auch Brot.
Die Brötchen also, und süßen Stückchen.
Ja,
die sind
froh, so hier
Next Level.
Und Kram, ja. Richtig gut. Fand ich richtig gut. Ja.
Die sind super, ja. Die Focaccia, ja klar. Also alles, was so aus Italien kommt, das Weißbrot, die Focaccia, Ciabattas, also die sind super.
Ich hatte auch einmal Käsespätzle.
Das können sie auch.
Die hatten jetzt mit Käsespätzle, wie ich sie machen würde, nicht viel zu tun, aber alles, was irgendwie Richtung mediterran, italienisch geht, sensationell. Pasta und so, war richtig gut.
Und natürlich, vielleicht muss man noch extra erwähnen, sollte man vielleicht noch den an Bord hergestellten frischen Mozzarella.
Also man sieht ja in so einer Gläsermanufaktur, wie die ihren Mozzarella herstellen. Und ich dachte mir, ja, Mozzarella ist ja von zu Hause ein eher recht geschmacksneutrales Erlebnis. Was kann da schon so gut sein? Und das Gute war, der hat nach was geschmeckt. Also im Vergleich zu dem, was man halt wirklich im Supermarkt, und da rede ich jetzt nicht von, also auch von den Guten, die schmeckten nach relativ wenig und der war richtig gut. Ja? Mhm. Also hat mir echt gut gefallen. Und was mir aufgefallen ist, und das war jetzt, ich meine, ich kann jetzt nur von zwei Tagen sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei einer längeren Reise ist. Es gab bei AIDA früher, damals, noch zwischen dem Mittag und dem Abendessen ein riesen Kuchenbuffet. Kuchen, Torten, Tea Time und so weiter. Das ist mittlerweile, kriegst du halt im Theatrium an der Bar ein Stückchen Kuchen, aber und es gab wirklich dort Kuchen und Torten, also wie in allerbesten AIDA-Zeiten, sag ich mal, ja.
Das Dessert-Buffet ist schon sehr geil. Also Desserts können die Italiener auf jeden Fall.
Ich habe ein Foto gemacht, da dachte ich mir, das muss ich posten auf unserem Instagram-Kanal, weil das war wirklich sensationell. Also wirklich
Hammer. Habe ich auch noch.
Hammer. Ja, also von daher, Essen im Buffet-Restaurant, also bei der Atmosphäre würde ich sicherlich ein paar Punkte Abzug geben, da gäbe es nicht volle Punktezahl, aber beim Essen selbst muss ich sagen, da mussten sie sich nicht verstecken. Ne? Also das war wirklich gut.
Ja, und genau das wollte ich, da habe ich ja vorhin gesagt, da wollte ich noch kurz dazu sagen, mir ist es wichtiger, das Essen ist super oder das Essen ist gut und die ja. Präsentation ist vielleicht nicht so super, als wenn die Präsentation super ist und das Essen ist so lala, weil das habe ich tatsächlich auch schon erlebt, gerade auch bei dem Ankelmannsplatz auf den Tui-Großes Schiffen. Da war ich schon als mal nicht und ganz so happy, wie es Essen geschmeckt hat.
Wir haben uns an einem Abend sogar bewusst gegen die Menüs im Hauptrestaurant entschieden, sondern sind ganz bewusst ins Buffet-Restaurant und das muss man sagen, also wir waren jetzt nur einmal abends im Buffet-Restaurant, aber das war so schön ruhig und leer.
Ist übrigens auch als Geheimtipp der Platz hier um nachts, um wenn man noch hier nach der Disco noch Hunger bekommt, wenn man da nochmal noch ein Stück Pizza zu essen. Die haben nämlich richtig lange auf. Also ich meine, die haben bis um zwei oder um drei, je nachdem, wie lange
Nein, aber es war wirklich abends im Buffet-Restaurant relativ ruhig und leer. Und es war für uns eine echte Alternative zum Hauptrestaurant. Jetzt nicht jeden Abend, aber an einem Abend haben wir es gemacht.
Definitiv.
Und was man natürlich auch sagen muss, und das ist vielleicht wieder einer der größeren Unterschiede, also Essen ist klar, haben wir jetzt drüber gesprochen, in einem Buffet-Restaurant. Wobei, was ich jetzt sage, gilt eigentlich gleichermaßen für Buffet und auch das Hauptrestaurant. Getränke müssen natürlich separat bestellt und bezahlt werden, wenn kein Getränkepaket inkludiert ist. Und man kriegt sie dann in Dosen an den Tisch gestellt. Und das ist natürlich beim Thema Nachhaltigkeit kann man drüber diskutieren, wie gut man das jetzt findet. Ich meine, jetzt weiß man, auf Schiffen wird viel wiederverwertet und auch das Aluminium wird recycelt, aber am Ende bleibt es halt eine Dose, ne? Also das ist jetzt vielleicht nicht so schön. Jetzt muss man aber sagen, wenn man halt, wenn ich jetzt den Vergleich ziehe, und auch da hatte ich schon mal eine Diskussion in einer der AIDA-Gruppen, ich meine, die Zapfanlagen an Bord sind halt teilweise wirklich suboptimal eingestellt, ne? Weil ich meine, so eine Zapfanlage, jetzt muss man wissen, das Getränk wird ja aus einem vorgefertigten Sirup mit Wasser zugemischt und Kohlensäure dann zugegeben. Und wenn halt diese Einstellung zwischen, also der Mengen zwischen Sirup, Wasser und Kohlensäure nicht passt, ist das, was da rauskommt, vom Geschmack her halt, hat mit dem Ursprungs-Originalprodukt wenig zu tun. Und wenn du halt so ein Getränk aus einer Dose, dann hast du halt einfach neben einer Glasflasche den absolut besten Geschmack. Muss man fairerweise sagen. Muss man aber auch sagen, wenn man kein Getränkepaket hat, und das wäre wirklich ein Unterschied zu AIDA, ich würde wahrscheinlich bei MSC jedem Gast empfehlen, das Getränkepaket zu buchen und das auch direkt bei der Reisebuchung, wo es relativ günstig ist, da sonst eben, glaube ich, wirklich das Ganze relativ teuer wird, da man eben auch auf alle Getränke oder auch alle Sachen, die man an Bord nochmal kauft, dann eben diese Service Charge noch mit drauf hat. Und da ist es dann wirklich attraktiv, wirklich ein Getränkepaket zu nehmen. Ja, absolut.
Zumindest das Kleine, reicht ja auch vollkommen. Das normale Easy. Und es reicht auch weit. Also wenn ich jetzt nicht gerade unbedingt Weizenbier brauche, dann reicht mir das. Das sind selbst Cocktails mit drin und Mixgetränke und Softdrinks.
Ich glaube, es ist auch deutlich günstiger. Wenn ich die preisrichtige Erinnerung habe, wenn man es bei der Reisebuchung mit dazu bucht, 20 Euro pro Person und Tag.
Ja, ich glaube, also, so 17 oder 20, irgendwas. Also es ist relativ günstig. Wo man nicht
nachdenken muss. Ne, das läuft sozusagen so mit. Und was ich auch sagen muss, also der Unterschied ist ja, weil man eben die Dinge bestellen muss. Es gibt an jedem Tisch so einen kleinen Pager, den man drückt und dann klingelt bei sozusagen dem Kellner das Handy oder die Uhr und dann kommt er zum Tisch und man bestellt. Und ich muss sagen, wir mussten nie lange warten, bis wir bestellen konnten und wir mussten nie lange warten, bis Getränke auch kamen, weil gefühlt extrem viel Personal da war. Also in den Restaurants. Ja nicht nur auf Zack, sondern auf Zack. Also anzahlsmäßig extrem viel. Und das fand ich also wirklich gut. Das Einzige, was man vielleicht wirklich sagen muss, also was ich ein bisschen, oder was ich nicht ganz verstehe, ist, dass das Getränkepaket, und jetzt komme ich so ein bisschen den Bogen zu den anderen Restaurants, in den Spezialitätenrestaurants nicht gilt. Also selbst wenn ich nur mein Wasser oder meine Cola bestelle, dass ich die dann dort separat zahlen muss, leuchtet mir nicht ganz ein. Denn ich zahle ja schon das Essen separat in Spezialitätenrestaurants im Unterschied zu AIDA. Und ich würde es verstehen, du hast vorhin das Pub erwähnt, wo es irgendwie so Craft Beer, keine Ahnung. Wenn man die separat zahlen muss, würde ich vollkommen verstehen. Wenn du einen guten Wein dazu willst und den zahlen musst, vollkommen klar. Für die Softgetränke und Wasser und Co., schließt sich mir nicht ganz. Ist für mich nicht so.
Du bist allerdings AIDA verwöhnt. Tatsächlich macht es TUI Cruises nicht anders. Also da in den Zuzahlrestaurants bezahlt
ihr Getränke auch. Ich ziehe einen Vergleich mit AIDA und da würde ich halt meine Getränkepakete auch in den Spezialitäten. Und da ist ja sogar
da ist halt anders,
mit drin. Ja. Ne? Also von daher, das ist sicherlich ein Unterschied. Ja, ja. Wobei, wie gesagt, wenn man jetzt die Spezialitätenrestaurants nicht besucht, hat das keine große Relevanz. Und für den normalen Gast das reicht ja das kleine Paket vollkommen aus. Und vielleicht erwähnenswert dann schon, beim Frühstück ist natürlich Kaffee, Tee, Kakao und ein Saft auch mit drin. Wobei ich sagen muss, den Saft, den man selbst dann inklusive ziehen kann und den Saft, den man dann bestellt gegen quasi Aufpreis oder eben Getränkepaket, da liegen schon Welten dazwischen. Also genau, und das jetzt kann man sozusagen das Buffet-Restaurant. Wir haben ganz kurz mal angerissene Spezialitäten-Restaurants und es bleibt natürlich noch das Hauptrestaurant. Es gab, glaube ich, jeden Abend 5 verschiedene Menüs zur Auswahl, wenn ich mich richtig erinnere. 5 Vorspeisen, 5 Hauptgänge und 5.
Ich glaube, 2 oder 3 normale und dann
veganes. Und Fisch und oder wie auch immer. Ich glaube, man konnte immer was finden. Und selbst, also eine mitreisende Kollegin, die Vegetarierin ist, aber mit dem vegetarischen Gericht nicht happy war, da hat man dann auch spontan einfach eine Pasta gemacht mit einer Tomatensauce. Also das ging auch. Und da saß man auch gut. Das Essen war gut. War es überragend? Es kommt, glaube ich, sehr aufs Essen an. Was uns aufgefallen ist bei der Reise, das waren die Portionsgrößen, die waren sehr unterschiedlich. Also bei dem einen Gang, oder bei dem einen Menü war das rein volumensmäßig relativ viel und bei dem anderen Menü, auch ein Hauptgang, war es relativ wenig. Also zwischen den einzelnen Menüs war der Unterschied teilweise sehr, sehr groß.
Ja, aber ich meine, man muss dazu sagen, was erwartet man in so einem großen Dining-Raum oder in so einem großen Dining-Restaurant? Hey, die müssen
natürlich
3.000 oder 4.000 Leute verköstigen in 2 Gängen mit jeweils, beziehungsweise die haben dann jeweils 5 verschiedene Menüs noch. Was kann man da erwarten an Qualität? Also da kann ich keine Sternequalität erwarten. Das Essen
Nein.
Ich habe da noch nichts Schlechtes gegessen. Das Essen ist gut.
Ja? Genau.
Essen ist gut und mehr erwarte ich da auch nicht. Es ist schön präsentiert, es ist schön angerichtet. Und
wenn einem der eine Gang zu wenig ist, bestellt man eben noch einen anderen Gang nach.
Nichts auszusetzen
dran. Zweimal oder wie auch immer. Also das kann man ja machen.
Definitiv. Und das Schöne ist, man kann ja die Menüs auch mixen. Man kann vom einen den Vorspeise, vom zweiten den Mittelgang und
so weiter. Genau, also das ist ja, wer sagt, oh, das ist mir ein bisschen wenig, der nimmt da eben mehr davon. Ist ja überhaupt kein Problem. Vollkommen gut machbar. Von daher, nein, und ich fand es in der Tat sehr angenehm, eben nicht andauernd zum Buffet rennen zu müssen, weil es gibt einem die Gelegenheit, am Tisch auch mal sich zu unterhalten. Also das kommt ja in einem Buffet-Restaurant manchmal schon zu kurz, weil immer irgendeiner aufsteht, sei es nur, um was zu trinken zu holen an der Zapfmaschine oder um sich nochmal irgendwie einen Nachschlag zu holen. Also so eine richtige Unterhaltung kommt selten auf, außer man ist beim Essen fertig und sitzt einfach nur noch. Ja, okay, dann schon. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Ja. Aber nein, also Essen war wirklich gut. Wenn ich jetzt den direkten Vergleich machen würde, wo war es besser?
Unterstreiche.
Da würde ich mir jetzt schwer tun. Also das ist, glaube ich, fand ich durchaus vergleichbar. Also ich glaube, ich habe schon bei AIDA super Dinge gegessen im Buffet-Restaurant, Dinge, die mir gar nicht geschmeckt haben. Umgekehrt wahrscheinlich wäre es wahrscheinlich genauso. Also ich glaube, das ist einfach der subjektive Geschmack und da gibt es keinen. Das eine ist besser als das andere. Es ist auf jeden Fall nichts, wo man sagen muss, oh nee, das geht nicht, sondern das war absolut in Ordnung, absolut gut. Kann man echt nichts meckern.
Was man vielleicht sagen kann, wenn man so die Foren durchliest, die Online-Berichte, man liest gerade bei MSC immer mal wieder, oh, Essen ist so scheiße. Nee. Das kann ich aus meiner Erfahrung zweimal gefahren, du jetzt also einmal
ich
gefahren.
Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ne, es gibt immer also Licht und Schatten und ich hatte eben meine Vorurteile aufgrund dieser Erfahrung oder Berichte in Foren und das gehört zu denen, wo viel mehr Licht als Schatten war, also wo ich sage, nee, das war absolut in Ordnung und absolut gut. Ja, also ich habe wirklich gut gegessen und da kann ich nichts Negatives finden, ne? Von daher, also, aber das ist halt auch, Essen ist so subjektiv, ne? Also dem einen schmeckt was, dem anderen schmeckt es nicht. Und gerade bei einem Buffet würde ich jetzt mal davon ausgehen, du wirst sicherlich für jeden Geschmack irgendwas finden. Ne? Ich meine, ich habe gerade vorhin gesagt, die Käsespätzle, ja, die hatten jetzt mit denen, die ich von zu Hause kenne, wenig zu tun. Aber selbst die waren geschmacklich vollkommen okay. Es war halt einfach eine andere Art der Zubereitung, Präsentation, wie auch immer, ja. Also aber vollkommen fein, ja, grundsätzlich, ne?
Alles gut.
Von daher, nee. Ja. Genau, Restaurants. Ja. Ich habe es vorhin angerissen und wird jetzt, weil Essen ist vorbei. Der Abend hat sozusagen gerade begonnen. Es fehlt noch Entertainment.
Es fehlt noch Entertainment und Spa, oder?
Mach ich danach. also.
Es wird unsere Report-Folge, ich sehe es schon.
Ich habe es vorhin schon erwähnt, das Theater ist riesig. Im Rahmen der See- und Rettungsübung hatte ich einen Platz relativ weit hinten, relativ weit oben. Und selbst da war die Sicht sensationell nach vorne auf die Bühne. Also ich würde mal unterstellen, man wird in diesem Theater keinen Platz finden, der eine schlechte Sicht hat. Ich kann es während einer Show nicht beurteilen, weil wir jeden Abend in der Karussell-Lounge, gleich dazu mehr, verbracht haben und nicht die Theateraufführungen angeguckt haben. Was ich aber von den Mitreisenden gehört habe, auch absolut toll. Und ich habe gesagt, das Schiff war voll. Wir haben trotzdem aus Neugier in der App immer auch mal abends noch reingeguckt. Würden wir noch ein Plätzchen kriegen, wir hätten immer einen Platz bekommen. Also es war nie so, dass es jetzt irgendwie...
Ja, man kann immer noch hingehen. Ja, man kriegt auch noch Restplätze, auch wenn man sich nicht angemeldet hat. So mal einzeln, wenn man als Gruppe mit 10 Leuten hingeht, kriegt man wahrscheinlich nichts.
Aber wir haben über die App immer irgendwie 100, 200 Plätze frei. Genau. Überhaupt kein Problem. Also von daher, ich habe mir überlegt, finde ich...
Ja. Auch zu erwähnen, übrigens, Entschuldigung, wenn ich dich nochmal unterbreche, aber auch zu erwähnen, tatsächlich, alle Shows bei MSC sind immer so gestaltet, dass sie sprachlich unabhängig sind. Man kann die in jeder Sprache verfolgen.
Würde ich jetzt wahrscheinlich für AIDA auch so
unterschreiben. Nicht nur auf Englisch, oder die sind immer so gemacht.
Ich hätte jetzt keine spontan.
Also bei Tui Kruse
jetzt
nicht.
Nee, bei AIDA wüsste ich jetzt keine Show, die ich jetzt gesehen habe, wo die Sprache relevant gewesen wäre. Aber okay. Nee, was ich mir im Nachgang überlegt habe, was finde ich besser? Finde ich besser so ein abgeschlossenes Theater, wo es eine feste Zeit gibt? Oder bevorzuge ich das Konzept des Theatriums, wo Theatrium. Du einfach mal vorbeigehen kannst? Gefällt's mir? Gefällt's mir nicht? Wenn ja, bleibe ich. Wenn nicht, gehe ich weiter. Ja, Licht und Schatten. Also auf der einen Seite, was mich im Theatrium einfach stört, ist, wenn du nicht wirklich recht rechtzeitig da bist, einen Platz zu kriegen, wo du auch noch was siehst, ist schon schwer. Irgendwo einen Stehplatz hinten in quasi zweiter Reihe geparkt, den kriegst du immer und kannst auf den Monitoren verfolgen, was da passiert. Kriegst die Gesamtatmosphäre mit, klar. Schwierig. Aber mit dem Vorteil, wenn du sagst, oh, mir reichen 5 Minuten, ich habe genug gesehen, ich gehe wieder, bist du auch schnell wieder draußen im Theater rauszugehen, das fällt vielleicht dann schon eher auf, wobei man sagen muss, die Shows in einer Dreiviertelstunde, die kann man im Zweifelsfall auch sagen, komm, das gucke ich mir jetzt an, so schlecht ist es ja dann auch nicht. Ich glaube, jetzt so, wo ich den direkten Vergleich wieder habe, weil das letzte Mal Theater hatte ich 2004 an Bord von AIDA Vita, also schon ein paar Tage her, finde ich das Konzept des Theaters gar nicht so verkehrt, weil mit der Karussell-Lounge immer noch eine Option ist, wo du auch mal nur kurz reingehen kannst und gucken kannst. Du hast ja im Prinzip bei MSC 2 verschiedene Show-Lokationen am Abend. Ne? Mit dem Theater. Nein?
Na, stopp. Stimmt nicht ganz. Nee, stimmt nicht ganz. Also das hast du nur nicht bei MSC so, sondern nur auf der Euribia. Die Karussell-Lounge ist auf den anderen Schiffen der Meraviglia-Klasse die Karussell, das Karussell-Theater. Das ist ein eigenes Theater. Das ist eine geschlossene Show, die auch aufpreispflichtig ist vom Cirque du Soleil. Weil MSC hat dann eine Kooperation mit Cirque du Soleil und da läuft dann so eine Steampunk-Theatershow mit Zauber und die lohnt sich, die ist total toll, aber diese große Lounge hinten am Heck,
dann reden wir die hat von nur der Euribia. Die Euribia. Die reden wir ja auch am Ende und dann finde ich das Konzept dort definitiv gelungen, weil du beides hast. Du hast deine geschlossene Show, wenn du sie möchtest und du hast aber so ein offenes Konzept, wenn auch nicht in der Schiffsmitte, sondern am Schiffsheck, aber das ist ja am Ende vollkommen wurscht. wo du einfach auch mal reingucken kannst, was trinken aber kannst, stehst ein bisschen da im Eingangsbereich, guckst zu und sagst, ah, gefällt mir, bleibe ich. Und irgendein Plätzchen hat man dann immer noch gefunden. Klar, mit einer größeren Gruppe wird es schwierig. Oder sagst, nee, ich gehe wieder raus, weil die Türen sind ja immer offen. Also von daher finde ich die Mischung extrem gut. Ja. Und also wie gesagt, wir hatten ja diese Big Band, du hast sie damals in der ersten Folge, die Zuschauer jetzt, die Cruisies noch nicht kennen, aber du hast mir in der letzten Folge davon schon hoch gelobt.
Auch schon gelobt.
Ja, auch vor meiner Reise gesagt, hier, den musst du unbedingt machen. Und du hattest recht. Also wirklich sensationell. Wobei ich sagen muss, du hast ja einen der Sänger besonders hervorgehoben und gelobt. Wir hatten einen Abend, wo dann die Big Band selbst im Vordergrund stand und die Sänger eher so Beiwerk, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und den Abend fand ich fast noch besser,
ja,
weil der Big Band Sound einfach viel besser rüberkam und die bei den anderen Shows eher sich ein bisschen mehr zurückgehalten haben. Aber so oder so waren es sensationelle Abende. Und danach, weiß nicht, wie es bei euch war, hat dann für mich der coolste DJ auf See sozusagen losgelegt und der hat wirklich die Tanzfläche gefüllt, weil er es geschafft hat, echt einen Musikmix aufzulegen. Ich sag mal, alte Klassiker im modernen Disco-Sound und hat jeden Abend eine super Stimmung gemacht. Also fand ich gut, dass es, weil ich sag mal so, es gibt natürlich auch eine Disco an Bord, die jetzt aber natürlich nicht so richtig vergleichbar ist, vielleicht mit der AIDA, von der Größe her auch und so weiter, aber war, fand ich viel, viel angenehmer, wenn sozusagen die Show direkt fließend eben in diesen Disco-Abend übergeht und war richtig gut. Also hat uns echt sehr, sehr gut gefallen.
Ja. Also tatsächlich, wir hatten damals den eben einmal Big Band macht Rock, da war so eine Rock Night mit der Big Band. Aber tatsächlich der Mike Rubery hieß der, glaube ich, relativ erfolgreich in England, ja, der da gerade an Bord ist. Ja. Also mega, was der da abgezogen hat. Das war, wir waren am ersten Abend dann tatsächlich schon hinten in der Karussell Lounge, weil der Rockabend schon so lustig war. Und beim Rubery, da sind wir dann, der spielt ja auch zwei Sets. Da sind wir sogar dann, hey, wir müssen das zweite Set auch noch angucken.
Die sind ein bisschen unterschiedlich, nämlich genau.
Es ist nicht exakt versumpt,
das gleiche Programm, weil es so ist gut war. Unterschiedlich. Ja. Was ich vielleicht noch kurz anmerken möchte, weil ich habe es ganz am Anfang schon mal erwähnt, man findet auch ruhige Ecken. Ich glaube, das ist definitiv ein Vorteil, dass die Shows in, sag ich mal, in einem mehr oder weniger abgeschlossenen Bereich, auch wenn die Karussell-Lounge natürlich offen ist, dadurch bleibt die Schiffsmitte, das Atrium, eher ruhiger. Ich meine, da war ein Pianist und eine Sängerin, die halt eher so ein bisschen gesetzter, gediegenere Musik gespielt haben. Und bei AIDA hast du
da ist das Casino das dazwischen, noch, so als Puffer.
Und bei AIDA
da ist, das so ein
ist halt Theatrium Schiffsmitte. Ja. Wenn da Show ist, ist so halt Action von vorne bis hinten. Ne? Also das kann, und da sind wir wieder schon, oder da kommen wir langsam an die Frage, für wen ist das möglicherweise das Richtige und für wen nicht. Ich glaube, es gibt für beide Konzepte, jetzt auf Entertainment bezogen jetzt erstmal nur, sicherlich Leute, die das eine oder das andere bevorzugen. Da gibt es, glaube ich, kein richtig und falsch. Da kommt es wirklich auf die eigenen Vorlieben drauf an, definitiv.
Nein. Und es kommt auch darauf an, wie man das nutzt. Also ich meine, ich bin sehr gespannt drauf. Die Mein Schiff Relax 2025, die bekommt Atrium, ein Theatrium in der Art, wie es die AIDA-Schiffe haben. Die haben tatsächlich in der Mitte so ein hexagonales Theater aufgebaut, hat man jetzt in den Vorschauen schon gesehen. Da geht jetzt TUI gerade den anderen Weg und baut eben sowas jetzt mal ein.
Ich meine, aber auch da wird es dann vielleicht Gäste geben, die dann eher die alten Schiffe bevorzugen, aus vielleicht diesem oder demjenigen Grund. Und andere, die sagen, ey, endlich gibt's bei meinem Schiff auch sowas. Ja, also für mich fand ich es genau die richtige Mischung und war echt gut. So. Jetzt hatten wir ganz viel Licht. Jetzt kommt aber auch ein bisschen Schatten. Du hast vorhin nach dem
ich weiß, was jetzt gefragt. Kommt.
Ja, wo fange ich denn an? Also, ich sag mal so, grundsätzlich ist der ganz schön gemacht. So. Aber wenn ich jetzt ein regelmäßiger Thermen- oder Saunagänger bin und dann nach so einem Saunagang auch mal an die frische Luft möchte, bisschen Seeluft in die Nase wehen lassen oder oder einfach auch einen schönen großzügigen Ruheraum suche, wo ich wirklich ein bisschen Raumgefühl habe und ein bisschen wirklich mich entspannen kann, dann werde ich vermutlich im Spa-Bereich auf der MSC Euribia nicht ganz so happy. Denn es gibt, also es ist halt im Schiff mit keiner Sicht nach draußen und damit auch erst recht keinem Außenbereich, wo ich eben mal die Seeluft um mich herum schnuppern lassen kann. Und wenn ich es noch ergänze, es ist alles relativ, der ist insgesamt sicherlich groß, aber auch sehr, ja, vielleicht ein bisschen verbaut. Heißt, es gibt kein großzügiges Raumgefühl, ne? Also die Ruheräume, da sind dann halt irgendwie sechs oder acht Liegen drin, relativ nah beieinander und dann aber auch schon relativ nah die Wand, vorne verglast, dass es halt ein bisschen ruhiger ist, dann ist aber auch schon genug mit Ruhe im Ruheraum. Das hat mich jetzt ein bisschen als jemand, der wirklich gerne so Wellness macht, ja, also
ja, jetzt muss ich, ich spiele mal kurz Teufelsadvokat, weil eigentlich bin ich total deiner Meinung, der Spa-Bereich geht so, ja, ist okay, aber ich würde jetzt quasi, wenn man es gerne macht und wenn man Thermen liebt, dann, ja, wird man da ja schon eher die Stirn runzeln, ne? Und vor allem, wenn du gerade dort bist, wenn du in eine Theatershow läufst, weil der Spa-Bereich ist
genau über dem Theater. Das hatte ich nicht, ich habe es zu anderen Zeiten gemacht.
Ja, das hörst du. Ich hatte eine wunderschöne Massage und unten drin die Bässe von einer
Dance-Show. Wobei ich aber sagen muss, also, super.
Also das ist Nummer eins.
Wolltest, aber das passt gerade super dazu. Ja. Das kann AIDA aber auch. Also wir hatten AIDA Perla Transatlantik, mehrere Tage, Seetage, Ruhebereich vorne auf AIDA Perla, schöner Blick, schön großzügig, schön ruhig und über uns der Sportbereich und der Trainingsraum. Und immer wenn da wirklich Action war, Bässe, du hattest im Ruheraum keine Ruhe. Also von daher, das können andere auch mit Lärm im Ruhebereich oder im Spa-Bereich.
Ja, das ist das eine, was ich sagen wollte. Also das andere ist natürlich, die Massagen sind auch relativ teuer, fand ich, aber bei der MSC, das war es Nummer zwei. Aber jetzt Teufelsadvokat, genau. Die internationalen Gäste, hier sind wir jetzt wieder, die legen gefühlt nicht so viel Wert auf so Spa-Behandlungen und Spa-Bereiche, wie es jetzt der deutsche Gast tut, der gerne in Thermen geht, der sich gern gut gehen lässt, der Wellness mag. Das merkt man allein schon daran, dass sie in Badeklamotten durchs Schiff laufen und wenn sie ins Spa-Bereich gehen, da wird gar kein Wert drauf gelegt, dass ein Bademantel vorhanden ist. Das ist denen völlig bums. Bademantel ist denen gerade egal. Und man, wenn man die internationalen, also ich weiß es auch, wenn man so die internationalen Reedereien, die gehen zum Teil dazu über, dass sie ihre Saunen und ihre Spa-Bereiche deutlich verkleinern oder rauswerfen, gar zugunsten von irgendwelchen anderen Sachen. Weil der internationale Gast ist gar nicht so mag. Ich glaube, da würde ich dir so zustimmen
und das ist vermutlich auch der Grund.
Da sind wir Deutschen sehr, sehr speziell. Wir
sind halt nur ein Teil der Klientel und nicht unbedingt mal die Mehrheit an Bord. Vielleicht auch besser so. Nein, ich glaube, genau.
Der Deutsche ist Sauna-Fan, also das weiß man, ja. Und genau. Das ist aber international schon gar nicht mehr so. Weißt du, wenn du dann in die Sauna gehst und hast schon Leute mit Klamotten an, da ziehst du das schon halt die Nase hoch, aber das ist halt international enorm.
Das ist viele Jahre her. Also, nee, kann ich gar nicht erzählen, die Geschichte. Doch, kann ich erzählen. Also, ich war in New York in einem Hotel ganz früh morgens, dachte mir, komm, es war kalt, war im Dezember, gehst du in die Sauna und wie ist halt hier so üblich bei uns, man geht halt nackt in die Sauna, ja. Es waren morgens nicht so viele, es kam noch eine Person dazu, aber die guckte ein bisschen sparsam, weil, ja, da dachte ich mir, ja, stimmt, Amerika, Badehose, okay, alles klar. Nein, aber ich gebe dir recht und das ist auch meine Wahrnehmung, als ich im Spa-Bereich war. Also, ich glaube, wer regelmäßig in die Sauna geht, weiß ja, okay, man macht erstmal einen Saunagang, dann kühlt man sich ein bisschen ab, macht ein bisschen Ruhe, macht vielleicht noch einen, also zweiten Gang und ich habe dann auch die Gäste ein bisschen beobachtet, die sind halt gefühlt 2 Minuten in die Sauna, kurz raus, in Whirlpool, wieder in die Sauna, also da merkst du in der Tat, da ist diese Kultur, diese Sauna- oder Wellness-Kultur, die existiert da nicht und dann ist es einfach nett, hey, ich habe da warmes Wasser, ich habe da eine warme Sauna, perfekt, mehr brauche ich nicht und gut ist. Also insofern passt es sicherlich zum Gästeklientel. Ne? Also ich glaube, man muss einfach wissen, als Gast, der das Ganze bucht und eine gewisse Erwartungshaltung hat, dass die im Vorfeld aber auch klar adressiert ist und sagen, hier, Achtung, erwarte da nicht dies und jenes, sondern das ist halt so und so.
ja, eben. Also ich meine, wenn du von TUI Cruises kommst und bist halt so fünf Sterne Thermensauna gewöhnt mit Panoramasauna, Ausblick Richtung nach vorne und fährst durch die Scherengärten.
Genau. Und das ist halt genau der Punkt. Also ich liebe es halt dann in der Sauna zu sitzen, Blick aufs Meer oder ne, nach draußen, das ist halt schon toll. Aber wie gesagt, ich kann auch gut eine Woche oder zwei Wochen Schiffsreise ohne einen Spa-Bereich auskommen. Das wäre jetzt für mich nicht der entscheidende Kriterium. Man muss es einfach nur wissen und wenn man sich dessen bewusst ist, ist es, glaube ich, auch vollkommen okay. Und wie gesagt, er war jetzt auch rein technisch gesehen schön gemacht, ne? Also alles gut, alles in Ordnung. Aber wie gesagt, es ist halt wirklich die Frage, was erwarte ich von dem Saunabereich und was bekomme ich? Das muss man einfach vorher klar kommunizieren. So, jetzt habe ich aber noch
als Fazit kennen wir beide
bevor
besser.
Wir schon sozusagen dann zum Ende der Reise und zur Abreise kommen, habe ich noch einen wichtigen Punkt, Thema Kids und Teens. Ich glaube, das ist ja auch immer wieder das Thema, ja, sehr familienfreundlich bei MSC und so weiter. Kann ich auch, glaube ich, erstmal so absolut nur unterschreiben. Denn wir haben uns natürlich auch diesen Kids und den ja, Teens-Bereich angeschaut. Also was dort an Möglichkeiten, naja, nicht in den Betreuungsräume, sondern ich nenne es mal
den
Bereich. Also da, wo halt dieser Ferrari-Simulator ist oder wo auch dieses die Bowlingbahn.
Außen da bei der Anmeldung.
Aber allein, was da schon geboten ist an Entertainment-Möglichkeiten und, jetzt muss ich überlegen, zwei Decks höher, der Aquapark, nenne ich ihn mal, ja. Also, Entschuldigung, da besser geht nicht, ne? Also das ist, da ist für Kinder und Jugendliche definitiv eine ganze Menge geboten. Also,
ich
war das Wetter nicht so, dass wir uns den Aquapark auch mal, im Detail angucken konnten, weil es war relativ regnerisch und kalt. Also das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis, das ist halt im Freien, ne? Also das ist dann in einem kalten Fahrgebiet jetzt nicht so nutzbar. Die Rutschen sind zwar beheizt und wahrscheinlich ist man als Kind vollkommen abgehärtet und sagt, egal, Wasser ist warm, funktioniert. Ja, ob Wasser auch von oben kommt, ist mir auch wurscht. Aber war wirklich richtig groß, war also richtig gut. Ne? Also von daher,
ja. Also mit Kindern bist du auf jeden Fall gut aufgehoben auf dem Schiff.
Ja. Und jetzt kommt das Thema Abreise und du hast es ganz am Anfang schon mal erwähnt. Im Prinzip kannst du bei MSC fast an jedem Hafen, glaube ich, zu- und absteigen. Was jeden Tag irgendwie.
Nicht auf jeder Tour, aber.
Aber jeden Tag. Also, ich meine, wer kennt das nicht? Also, bei AIDA jetzt spreche ich wieder, ne? Also, man geht dem Reiseende zu und dann stehen abends irgendwann die Koffer vor der Tür und du weißt, ach ja, die werden heute Nacht abgeholt, morgen ist zu Ende, morgen geht's von Bord, Reise ist jetzt vorbei, geht nach Hause. Und dort, jetzt haben wir es natürlich nicht so erlebt, weil wir an zwei Seetagen an Bord waren, aber ich kann mir das gut vorstellen, wenn du quasi gefühlt jeden Abend Koffer vor der Tür stehen siehst, ist halt, auch wenn du noch die Reise noch weiter machst, trotzdem immer so ein Gefühl von, du wirst jeden Abend an diesen letzten Abend erinnert aufs Neue. Und da fehlt dieser Reise so ein klarer Anfang und so ein klares Ende, ne? Also,
Wird bei AIDA wird doch bestimmt der erste Abend auch zelebriert, das heißt der Auslaufen und so ist doch was Besonderes.
Da gibt's dann Sekt und so. Also genau.
Eben TUI Cruises genauso, das erste Auslaufen ist so das was ganz Besonderes. Ja, da ist auch jeder unterwegs, jeder an Deck und so. Es ist bei MSC nicht, die fahren halt los. Da kommt kein besonderes
Lied, kein Auslaufhymne. Ich habe in einem Bericht gelesen, es fühlt sich ein bisschen an wie auf einer Fähre. Also den Eindruck würde ich jetzt nicht teilen, ne? Definitiv nicht. Aber es ist für jemanden, der es anders kennt, auch sicherlich schon ungewohnt, dass diese Reise halt keinen klaren Anfang und kein klares Ende hat und es halt nicht diesen klassischen ersten und letzten Abend gibt, ne? Den du irgendwie zelebrierst. Ne? Also es ist so.
Wobei tatsächlich, ich brauche noch den Vergleich auf den Reisen von MSC, die so den Anfang und Ende haben. Es gibt ja auch Reisen, die tatsächlich Miami eine Woche oder in die Karibik fahren und wo es dann nicht in jedem Hafen die Möglichkeit gibt, zuzusteigen,
also wir haben noch ein
Ziel. Ob sie es dann anders zelebrieren. Werde ich dir dann nächstes Jahr im Februar sagen.
Du hast ja, du machst ja.
Ich habe ja tatsächlich die Reise vor.
Letzte kleine Anekdote, die sich mir auch nicht ganz erschlossen hat, vermutlich der italienische Versuch, Struktur ins Chaos zu bringen. Wenn man als individuell abreisender Gast selbst mit dem Koffer von Bord möchte, dann hätte man oder müsste man oder muss man, Anführungszeichen, separat ein Formular ausfüllen. Und, das lag dann am letzten Abend auf der Kabine, gab es so eine Einteilung nach Gruppen mit einem Treffpunkt an Bord und man hätte sich zu einer gewissen Uhrzeit an Bord auf diesen Treffpunkt einfinden müssen, um dann als Gruppe individuell das Schiff zu verlassen. Hat sich mir nicht so ganz erschlossen, denn also was bringt's mir? Jetzt in meinem Fall hätte sich meine Gruppe, glaube ich, um 11 Uhr getroffen. Mein Zug fuhr in Kiel um 10.06 Uhr. So. Also, habe ich nicht verstanden, habe dann auch die Frage gestellt, hier, der Hinweis mit dem Formular, den hatte ich auf der Kabine abends mit dem Vermerk, ich hätte mittags um 12 den Zettel abgeben müssen. Kam ein bisschen spät, die Info. Wie ist denn das? Muss ich jetzt? Dann hieß es nur, nee, einfach Koffer nehmen, von Bord gehen. Und so hat es dann auch funktioniert. Also, wenn davon gar nicht irritieren lassen, einfach so wie gehabt. Ja, ja.
Das ist so das italienische typische Chaos, ja, das man also immer mal wieder an manchen Ecken sieht da, ja. Als würde, das machen sie schon immer. Und man meint tatsächlich, das ist, sind die völlig unorganisiert. Ja. Wieso machen sie das? Na, nicht?
Ich verstehe den
Versuch. Kann man als Deutscher nicht verstehen. Die Südländer sind da einfach gechillt.
Dass man halt in diese Gästemenge und Kiel war sicherlich ein größerer Wechselhafen, ein wenig Struktur bringen möchte, dass eben nicht alle gleichzeitig von Bord wollen. Aber hätte ich jetzt typisch deutsch gesagt, oh Gott, Formular, muss ich ausfüllen, ich bin zu spät, verdammt. Also hätte ich mir schon wieder Stress gemacht, aber da braucht es dann die italienische Gelassenheit, zu sagen, Formular, egal, genau. Ich gehe einfach von Bord, wann ich will. Und so funktioniert es ja dann auch. Ne? Also von daher ist das ja, klar. Ja, so. Das war so unser Erleben an Bord. Ja,
dein Fazit.
Bevor ich zu meinem Fazit komme, jetzt ist die Frage, jetzt habe ich ganz viel von meinem Erleben und du hast immer wieder deine Kommentare, aber hast du es gegebenenfalls bei dem einen oder anderen Punkt anders erlebt? Oder deckt sich das?
Also bei dir ist es ja natürlich frischer, deswegen habe ich dich jetzt auch reden lassen, habe immer nur Stichpunkte gegeben. Ich habe es sehr, sehr ähnlich erlebt. Natürlich komme ich von der anderen Seite. Ja, ich komme von der TUI Cruises Seite, du von der AIDA Seite. Wir haben da einen ganz anderen Blickwinkel und trotzdem fast das Gleiche gesehen. Also ich würde fast alles so unterschreiben, wie du das auch jetzt gerade alles erzählt hast. Für mich ist es tatsächlich, wenn ich bin ja jetzt tatsächlich derjenige von uns beiden, der beides kennt, auch wenn ich nur von AIDA nur eine Reise gemacht habe, aber tatsächlich war ich jetzt auf allen drei Schiffen unterwegs oder auf den drei großen im deutschen Markt. Und für mich ist so MSC so ein Mittelding aus der AIDA Welt
also wem,
und, aber, und der TUI Welt.
Ja, so okay.
wenn man
Mittel bezogen worauf?
So würde ich es für mich sehen als Fazit, ja. Man hat halt die Geschichte mit den Getränkepaketen, dass du überall noch Geld bezahlen musst für hier extra, für da extra.
Wobei ich sagen muss,
was man bei TUI Cruises so hat, das hast du da halt nicht so. Du hast halt diesen AIDA-Vibe. Aber wenn du das Getränkepaket hast und tatsächlich dir keine Gedanken drum machen musst, um das Ganze, dann hast du auch wieder so ein TUI Cruises Feeling.
Wobei, weil du gerade sagst,
es rangiert so in der Mitte.
Extra bezahlen. Ja? Also, das hatte ich auch im Vorfeld gelesen, dass man spürt, an jeder Ecke zur Kasse gebeten zu werden. Das hatte ich nicht. Denn die Dinge, die ich bei MSC separat bezahlen muss, die muss ich auch bei AIDA separat bezahlen. Also, das ist jetzt nicht so groß anders.
Ich denke jetzt so an Eis.
Ja, Moment.
Kuchen zum Mittag, Eisdiele etc. Ja. Schokolade an Bord und so. Mal, ja.
Also, wieder den direkten Vergleich. Wenn du sozusagen die Eisdiele, nenne ich sie jetzt mal, in der Promenade, in der Galerie meinst, die musst du extra bezahlen. Wenn du aber dann an die Eisbar auf dem Pooldeck gehst, da ist das Eis mit drin. So, und wenn du zum Beispiel in der Karussell Lounge oder in der Sky Lounge gibt es immer auch sogar eine Törtchen und Kuchen und Snacks und die sind auch mit drin.
Da gibt es die kleinen Häppchen, also diese Tapas, die das ist schön. Die sind inklusive, absolut. Ja. Das ist auch das, was so das TUI Cruises Feeling mitbringt.
Genau, von daher.
Was zu essen und hier. Das hast du ja bei AIDA tatsächlich, wie du das sagtest, bei AIDA hast du das dann gar nicht. Da hast du nur mittags die Kaffeestunde.
Aber halt ausgeprägter als jetzt.
Dafür hast du halt Spezialitäten
recht. Nee, aber deswegen, also ich fand jetzt, ich meine, jetzt kann man sich drüber streiten, ob die Preise im Einzelfall, ich meine, ich glaube, bei Ida zahlt man für ein Foto, das der Fotograf gemacht hat, irgendwie um die 10 Euro, ja. Ticken mehr, Ticken weniger. Bei MSC wären es jetzt 19 Euro pro Foto gewesen. Ja, hier und da ein Unterschied.
Was hat dein Spa-Besuch gekostet?
Ja, ich habe jetzt für die gesamte Reise 55 Euro bezahlt. Das ist sicherlich im direkten Vergleich vollkommen okay.
Mit oder ohne Service Charge?
Gute Frage. Ich habe es im Vorfeld über die App gebucht. Ich muss mal gucken, was mir abgebucht wird.
Weil ich hatte damals ein Angebot. Ich hatte nämlich damals ein Angebot für eine Massage. Ich habe mir eine Massage gegönnt und bin dann tot erschrocken. Die Massage hat gekostet, glaube ich, 110, 120 Euro. Also fast anderthalb Stunden. Also war relativ lang und ausgiebig. Habe ich gedacht, komm, nimm mal mit, war im Angebot irgendwie. Und dann kam halt noch diese 20% Service Charge drauf. Okay. Und dann waren wir bei 150 Euro für eine Massage.
Ja, ich meine, das fällt natürlich bei anderen
weg. Da bist du dann schon in Preis
nicht so transparent. Ne? Du hast einen Preis und weißt, das ist der Preis. Ne? Also auch wenn da irgendwelche Gebühren, Steuern sonst mit drin sind,
dann
fällt es halt nicht so auf. Nein, aber wie gesagt, ich fand jetzt
Auch die Preise hier, wenn es um Parfums geht und so. Weißt du, auch die Preise, wenn es um Parfums geht. Man sieht halt schon bei MSC, die wollen doch noch ihre Markt mitnehmen. Wobei AIDA vielleicht so Duty-Free-Preise noch sind, dass du doch noch ein Schnäppchen hast. Bist bei MSC im Grundpreis schon so teuer, selbst wenn dann noch die Service-Charge draufkommt, dann können sie zweimal
20% geben. Also Erfahrung aus der Praxis, die mitreisenden Damen von der Cruise Night-Gruppe haben sich für Handtaschen interessiert. sie haben in der Tat eine Tasche gefunden, die ist ja natürlich im Zeitalter von Internet einfach Online-Check gemacht, die es online günstiger gibt. Sie haben aber auch was gefunden, was es online nicht günstiger gab, was an Bord günstiger gewesen ist. Also ich glaube, da ist wie immer im Leben, man muss vergleichen, man muss gucken und dann am Ende entscheiden, Augen auf,
egal. Da muss man Augen auf, Augen auf.
Aber nein, ich hatte nur nicht das Gefühl, jetzt im großen Unterschied zu AIDA, dass man jetzt irgendwie mehr zur Kasse gebeten wird, nee, das nicht. Natürlich, ich muss Dinge extra bezahlen, aber das muss ich eben bei der Kussmann-Flotte genauso tun. Von daher war es jetzt kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden. Ne? Also der große Unterschied. Ich habe mir über die Frage echt lange Gedanken gemacht und auch die Frage, wem empfiehlt man eher das eine und wem empfiehlt man eher das andere? Und fang mal mit dem großen Unterschied erstmal an. Ich glaube, der findet sich gar nicht so in diesen, technischen Details. Also ob man jetzt Menü oder Buffet-Restaurants hat oder dies und das und jenes. Der Unterschied, so wie ich ihn wahrgenommen habe, und da komme ich wieder ganz zum Anfang, so ein bisschen mit dem Fremdgehen. Das hat was mit Emotionen zu tun, beziehungsweise wie die beiden Marken ihre Zielgruppe emotional ansprechen. Du hast eben ein schönes Stichwort gebracht. Das erste Auslaufen, die Auslaufmusik. Ich meine, jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre und mein kleiner Sohn liebt dieses Lied, das ist ein Einschlaflied, dann kommen bei mir Urlaubserinnerungen hoch. Egal, wann ich es höre, sei es im Auto, sonst irgendwo, da bin ich sofort wieder auf einer meiner Reisen und habe Bilder im Kopf. Was mich natürlich mit dann der Reederei verbindet. Ne? Das ist so ein Wir-Gefühl. Wir gehören irgendwie zusammen. Ne? Wir sind irgendwie so eins. Mhm. Der Kapitän, der morgens seine ersten Durchsagen macht, und da gibt es bei AIDA halt echt ein paar Unikate, ne? Also die wirklich auf eine echt lustige Art und Weise die Gäste ansprechen, den ganzen Tag immer wieder mal Durchsagen macht und so ein bisschen, auch da so ein Gefühl der ich nenne es mal Verbundenheit gibt, ne? Alle sprechen die gleiche Sprache, also ne, das Deutsche, alles ist gleich. Und natürlich hat jetzt AIDA, die haben damit so ein Gesicht. Jetzt meine ich nicht den Kussmund, sondern es gibt so ein, es hat so einen familiären Charakter. Es ist eine
Teambuilding, Teambuilding ist vielleicht das falsche Wort. Ja, aber tatsächlich, man fühlt sich ja dann als AIDianer, als AIDA, man gehört dazu, zur Familie.
Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, ich war in meiner Jugend mit meinen Eltern viel in den Club Aldianas unterwegs. Da gab es den Clubtanz zum Beispiel. Ne? Und den gibt es bei AIDA offiziell nicht, aber den gibt es inoffiziell, wird auch an Bord immer noch beigebracht. Aber das sind Dinge, da wird man in so eine Familie reingezogen. Ne? Also du bist irgendwie so Teil der AIDA-Familie und ich habe es in der Folge zu meiner Metropolentour erwähnt. Da habe ich über die letzte Show gesprochen, wo dann auch Crewmitglieder also auf der Bühne waren und die AIDA-Fahnen geschwenkt haben. Also das hat schon an Bord zu gehen bei AIDA immer wieder was von Heimkommen. Ne? Also so ein bisschen Heim zur Familie. Und
ja, klar.
Das erklärt auch vielleicht das Outfit der mancher Gäste beim Abendessen. Na gut, bei der Familie kann man es ein bisschen legerer zugehen lassen. Da muss ich mich jetzt nicht so aufbrezeln, weil es ja Familie. Nee, aber das ist so ein bisschen das, was AIDA sehr, sehr gut macht und sicherlich über viele, viele Jahre auch gepflegt hat. Ne? Also ich meine, das ist ja sozusagen, wenn ich daran denke, früher das Clubschiff AIDA, mit dem eigentlich noch du, ja,
das
ne?
ist ja auch die diese DNA. DNA
ist aber heute auch noch spürbar, auch wenn sie nicht mehr so intensiv gelebt wird. Und wenn ich jetzt aber halt mal, jetzt komme ich zu dem Vergleich zu MSC, also jetzt bleibe ich mal bei diesem Familienvergleich, ne? Also so gern ich auch heim zur Familie komme. Aber wir kennen das doch alle. Manchmal kann Familie extrem anstrengend und auch echt, also da ist es einem auch zu viel oder auch langweilig, wenn man wirklich dann sagt, okay, jetzt brauche ich mal irgendwie was anderes, Tapetenwechsel. Und statt zur Familie geht man auch vielleicht manchmal einfach gern zu guten Freunden auf eine Party. Da trifft man Leute, die man bisher nicht kennt, ne, anderer Freundeskreis, die man nicht so häufig sieht und hat einen ganz, ganz tollen Abend mit tollen neuen Einblicken. Und genau so würde ich den Vergleich sehen. Mhm. AIDA ist die Familie, die aber halt irgendwann echt auch anstrengend ist und MSC ist so ein bisschen der, hey, ich gehe halt mal auf eine Party und lebe was ganz anderes. Treffe auf neue Leute, auf neue, bin woanders und ja, wenn ich jetzt an den Punkt komme, für wen ist das was? Also wer interessiert an fremden Kulturen ist. Und damit meine ich jetzt wirklich nicht die Landgänge, sondern auch auf dem Schiffsleben, ne? Also wirklich an Bord.
An Bord.
Und wer sagt, hey, also jeden Abend das Gedrängel am Buffet und ich kann es nicht mehr sehen und in Spezialitätenrestaurants kenne ich jetzt die Menüs auch hoch und runter. Ich will einfach mal im Restaurant abends sitzen, den Abend genießen, mich unterhalten. Einfach so ein Gefühl von einer klassischen Kreuzfahrt. Und ich habe es jetzt gedanklich in Anführungszeichen gesetzt, weil ich es jetzt nicht mit spießig oder schon leger, ne? Aber halt so ein Hauch von klassisch. Und das Ganze aber nicht auf so einem Niveau von jetzt vielleicht Hapag-Lloyd und Co., wo du halt dann für eine Woche ein paar Euro mehr hinlegst, sondern zu einem Preisgefüge, wo du sagst, hey, das ist immer noch für Familien vollkommen fein. Dann würde ich sagen, wenn man sich die Unterschiede bewusst macht und sagt, okay, ich bin nicht überrascht, dass halt vielleicht der Spa-Bereich jetzt nicht so ist wie bei AIDA oder mein Schiff. Oder dass man sagt, okay, ich weiß, dass es ein Buffet-Restaurant halt diese Kunststoffteller gibt oder wie auch immer. Wer sich über diese Unterschiede bewusst ist und sagt, hey, das ist vollkommen okay, das ist da halt anders und das nicht andauernd als Aufhänger nimmt, sich aufzuregen und Lust hat, sich auf was Neues einzulassen, dann glaube ich schon, dass das das Richtige sein kann. Und ich würde selbst für mich sagen, ganz klar, das war nicht meine letzte MSC-Reise, weil es dann doch schon viele schöne Punkte hatte.
Genau. Also ich hole gar nicht so lange aus jetzt, um das genau nochmal zu wiederholen. Also du hast ja fast alles gesagt. Auch TUI hat dieses familiäre, das ist für mich auch, wenn ich an Bord von einem Mein Schiff gehe, dann ist das wie Heimkommen. Ja, das ist immer... Man weiß alles, man kennt alles. Man kennt vielleicht sogar Leute aus der Crew. Ich habe schon oft Leute wieder getroffen, die ich schon von vorherigen Reisen kannte,
ne?
Und so weiter.
Ja.
Dieses Familiäre ist tatsächlich das, ja. Den Rest unterschreibe ich alles genauso, wie du es gerade gesagt hast. Ich für mich hab festgelegt, also die MSC ist trotzdem immer mal eine Alternative, wenn das Routing stimmt, weil MSC hat ganz, ganz interessante Routen immer mal wieder dabei. Und wenn dann das Routing passt, dann sage ich, hey, dann fahre ich auch gerne mal bei MSC mit und lass mich auf was Neues ein. Ich sag ja jetzt gerade hier im nächsten Januar die Karibik-Tour ab Miami, die fährt kein anderer in der Form. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Werde ich dann auf die Seaview gehen und ich freue mich auch wieder auf TUI Cruises zu gehen, aber die Abwechslung macht es dann schon nochmal ein bisschen interessanter. Und wenn man tatsächlich, wem ich es nicht empfehlen würde, wenn ich so tatsächlich mich gern aufreg über was oder wenn ich nicht gechillt bin, wenn es mal nicht so läuft, wie es soll, das kann nämlich immer mal sein im internationalen Bereich oder gerade wenn viele Kulturen aufeinandertreffen. Wenn ich damit nett umgehen kann, bin ich da vielleicht falsch, aber wenn ich das gechillt nehme und mit Humor und Freundlichkeit auf andere zugehen kann, dann wird man sich wundern,
ich glaube,
man
da für tolle Erfahrungen macht. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Hinweis. In Ruhe und
vielleicht gechillt.
Man muss sich immer sagen, man ist im Urlaub. Ich glaube, das gilt für jede Urlaubsreise.
Genau. Sowieso. Das gilt ja für jeden Urlaub. Wer
sich am ersten Tag schon zu stressen wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, Ruhe und Gelassenheit sind immer ein guter Begleiter. Und von daher, kann ich definitiv nur unterstreichen. Und wenn ich jetzt nochmal das Fazit vom Fazit ziehe. Also,
nein, ich meine. Bitte übertreiben wir es aber wirklich.
Ich muss ja echt gestehen, ich habe es schon mal, glaube ich, angesprochen vorhin, dass ich im Vorfeld schon in gewisser Art und Weise voreingenommen war durch das, was ich in Foren vielleicht Kritisches gelesen oder gesehen habe. Und manches habe ich ja eben auch schon in unseren jetzt fast 2 Stunden, die wir uns unterhalten, angesprochen. Aber alles in allem war ich extremst positiv überrascht. Und ich glaube, bei allen Unterschieden oder Gemeinsamkeiten, die es da eben gibt, gibt es für beide Konzepte, und ich sage jetzt echt nicht Produkt, denn Grüße gehen raus an Dirk von MSC, der das Wort Produkt auch nicht mag, weil da gebe ich ihm recht. Kreuzfahrt ist eigentlich kein Produkt, sondern das hat was mit Emotionen zu tun. Und du hast es auch am Anfang gesagt, MSC macht diese Famtrips, damit man es erleben kann, dass man diese Emotionen der Kreuzfahrt spürt. Das ist es. Am Ende gibt es für beide dieser Erlebnisse die jeweiligen Gäste, die für jeweiligen Vorteile auch echt zu schätzen wissen. Und wenn man das im Vorfeld wirklich klar bespricht, wie sind die Erwartungen der Gäste, dann kann MSC absolut. Dann
Erwartungshaltung ist ein ganz großes Thema.
Die beste Reise sein, die jemand machen kann, wenn er mit den richtigen Erwartungen rangeht. Und umgekehrt kann AIDA die katastrophalste Reise sein für jemanden, der eben mit den falschen Erwartungen rangeht. Ne? Also deswegen Erwartungsmanagement gilt, glaube ich, ganz, 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 ganz generell. Ja, aber du hast eins auch gesagt, wir haben jetzt natürlich sehr viel über diese Reise gesagt. Du hast eben das Thema Routing angesprochen. Vielleicht ist es wirklich mal noch ein Punkt, dass wir über ein paar Besonderheiten von MSC vielleicht in irgendeiner der anderen Folgen noch mal so ein bisschen sprechen. Also Thema Routing war jetzt ein Stichwort, vielleicht finden wir noch ein paar andere Punkte. Das ist vielleicht mal noch eine schöne Möglichkeit, da so ein bisschen Licht reinzubringen. Was sind denn...
Wir wollen ja auch mal Gäste einladen. Ne?
Ich hatte gerade eben Dirk erwähnt. Vielleicht, also für die Nicht-Wissenden, also Dirk war sozusagen mit an Bord, ist ein Vertreter von MSC, der eben auch Reisebüros betreut. Und vielleicht ein guter Gast, um uns mal ein bisschen mehr abseits von dem Marketing.
In Löchern dann mit unseren Fragen.
Und, finde ich gut. Ja, jetzt sind wir sozusagen schon fast am Ende oder wir sind am Ende.
Weißt du, was das Schöne am Podcast ist? Ja. Man kann sie auch mehrmals hören. Ne? Man muss nicht immer einmal komplett alles durchziehen. Also heute tut uns leid, dass man so ausschweifend jetzt darüber geht. Aber wir haben uns jetzt tatsächlich ein bisschen verquatscht. Aber es war, glaube ich, auch für uns beide interessant, wie der andere das so gesehen hat. Ich hoffe, für euch war es auch bekannt, für euch war es auch interessant zuzuhören.
Das hoffe ich sowieso, sonst haben wir uns nur für uns zwei unterhalten. Auch das wäre schön, also einfach nur so für uns. Aber natürlich freut es uns, wenn ihr dran geblieben seid.
Wir haben eine treue Zuhörerschaft
geschaltet. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, den Podcast auch noch abonniert, um noch mehr so Geschichten zu hören. Und natürlich dürft ihr auch uns eine Mail schreiben, wenn ihr irgendwas mitzuteilen habt.
Genau. mail@zweimanninboot.de. Und da findet ihr auch, wo ihr unsere ganzen Podcasts findet und mehr Infos über uns und die Kontaktmöglichkeiten etc. Und ansonsten bleibt uns jetzt nichts mehr viel zu sagen.
Wir freuen uns auf euch und glückliche Reisen, immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel und jetzt alle Mann von Bord.
Genau. Ahoi.
Das war jetzt gerade mal 2 Seetage und Anreisetag und Abreisetag, also irgendwie so gefühlt 2,5 Tage. Ich wollte auch echt meine Stichworte, die ich an Bord schon gemacht habe, heute Mittag echt nur so ein bisschen sortieren. Jetzt haben wir so ein langes Skript da draus gehabt und 2 Stunden aufgenommen.
Alter. Mir wäre noch so viel mehr eingefallen, tatsächlich. Man hätte ja auch noch was über MSC selbst sagen können.
Deswegen ja auch eben mein Hinweis. Also wir haben jetzt nur über diese 2,5 Tage gesprochen und unser Erleben an Bord.
Ich meine, die vergessene Folge war auch schon sehr, sehr lange, dass man da auch schon fast anderthalb Stunden geredet hat.
Du meinst aber jetzt nicht die Cruise Night Teil 1, sondern die echte vergessene Folge, unsere Pilotfolge, die wir schon mal angesprochen haben.
Die vergessene Folge, wo ich quasi dann über die Cruise Night
geredet habe. Moment, aber die vergessene Folge ist nicht die Cruise Night Folge. Ja. Wir haben noch eine vergessene Folge.
Ach nein, das ist nicht die. Ja, klar. Nee, ich meine schon die Cruise Night Teil 1 Folge. Ja, die haben wir auch schon
überlegt. Ich meine, vielleicht müsstest du noch mal reinhören.
Gut.
Ob man die trotzdem. Also, ich meine, ist ja jetzt noch mal schön, vielleicht im Nachgang. Wer weiß. Also, liebe Grusis, vielleicht hören Sie doch.
Vielleicht ja, vielleicht nein, mal gucken.
Aber, naja, gut. Dann
genau.
Macht's gut.
Tschüss.